Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean and cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide.
Was ist besser als Agatha? Es ist die Scarlet Witch in ihrer eigenen Serie. Was ist besser als Agatha? Es ist der Pinguin in seiner Serie. Was ist besser als Agatha? Es ist so ziemlich alles, was gerade im Fernsehen läuft. Doch was ist schlechter als Agatha? Es ist She-Hulk, denn das untertrifft nichts. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Ich persönlich habe auf meinem Kanal bereits zweimal über Agatha All Along gesprochen und habe mich jetzt offiziell dazu entschieden, das nicht fortzuführen. Das werde ich nicht.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Ja, ich glaube, dass du keinen Bock hast, aber ich glaube nicht, dass du es nicht weitermachst.
Nee, ich mach's jetzt nicht mehr. Also ich gucke mir natürlich die Serie weiter an. Vielleicht gibt's ein Video zum Feierabend. Also
aha.
Aber nur zum Feierabend. Es gibt keine wöchentlichen Videos mehr, weil ich möchte mich jetzt tatsächlich, und das wünscht sich auch meine Community, ich möchte mich jetzt wöchentlich lieber auf eine andere Serie konzentrieren, die zeitgleich läuft und die mir wesentlich mehr Spaß macht. Weil, dazu muss ich sagen, es gibt Serien, die sind so schlecht, dass es Spaß macht, über sie zu berichten. Und es gibt Serien, die so gut sind, dass es Spaß macht, über sie zu berichten. Und dann gibt es Agatha und das ist einfach da. Und das ist so meine Haltung dazu. Manchmal finde ich es furchtbar, manchmal finde ich es belanglos, manchmal beides. Aber es ist nichts, was ich jetzt irgendwie grotesk scheiße finde. Und damit springen wir direkt los. Marco, hi, wir sind hier bei Nerd und Kultur.
Gut, dass wir erstmal etabliert haben, welcher Grundstimmung du heute reingekommen bist. Meine ist ein bisschen anders als deine, ne?
Ich weiß. Das ist ja nichts Neues. Ich habe dich übrigens habe ich ein Video aufgenommen für meinen Kanal und es gerade veröffentlicht. Und ich habe dir auch einen Shoutout gegeben.
Ach so, das 100.000 Abonnenten, danke.
Ja, ich habe sogar gesagt, ich muss jetzt los. Marco wartet schon auf mich.
Denn können wir sagen, was im Vorgespräch passiert ist, als du gesagt hast, dass du gerade eben ein Video von dir online gegangen ist, als wir die Aufnahme starten wollten und ich richtig geraten habe, wie das Thumbnail aussieht?
Fast.
Nee, ich habe gesagt, da steht doch Danke drin, aber nein, es stand im Titel stand Danke in Großbuchstaben, aber nicht im Bild. Aber es war so nah dran, ist erschreckend. Wir würden dieses Hochzeitsspiel mit einem Ja, Nein über den anderen, ich glaube, wir würden besser abschneiden als so manches Brautpaar, das ich auf einer Hochzeit erlebt habe.
Ja, voll.
Auch, das hat man auch daran gemerkt, weil ich hier als Anmod, bevor dir das Mikro runtergefallen ist, hatte ich mir zuerst überlegt, ob man nicht mit dem unfassbar guten Ohrwurm Agatha All Along einsteigt. Und dann hast du schon so grinsend gesagt, nee, ich hab was. Und
ich hab meine eigene Rendition.
Ich hab noch richtig vorhergesagt, ich wette, du singst es einfach nur mit einem anderen Text. Natürlich ist genau das passiert.
Ja.
Manche Sachen sind eben doch vorhersehbar.
Mhm.
Die Frage ist, ob AKV Online auch so
wie die Tatsache, dass Marvel immer noch pro Jahr 20.000 Serien rauskotzt.
Naja, also jetzt kommen ja die letzten, bevor sie diese im Kino haben wir es schneller gemerkt, dass sie wieder zurückgefahren sind, seit Bob Iger zurück ist. Das war ja angekündigt. Und bei den Serien hat es länger gedauert. Aber das lag unter anderem daran, weil wir heute über eine Serie sprechen, die auch ein bisschen in der Produktionshölle war.
Yeah, sie hatte ja schon sie hatte vier unterschiedliche Titel, meine ich. Sie hieß Agatha House of Harkness, sie hieß Agatha Coven of Chaos, sie hieß kurz Agatha Darkhold Diary.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir auch einen Witz erlaubt, ich will auch noch ein paar Titel in Ring werfen. Sowas wie Agatha Judgment Day, Agatha Return of the King, Agatha Attack of the Clones, Agatha Electric Boogaloo, Agatha with a Vengeance und so weiter und so fort. Aber es ist clever, dass sie sich für All Along entschieden haben. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite können sie dann so spielen, nee, das war der Titel, den wir eh immer im Kopf hatten, wegen All Along. Auf der anderen Seite, das war ja der Song aus WandaVision und der hat gut gekickt und der hatte eine popkulturelle Relevanz, das kann man nicht leugnen. Und so kann man ein bisschen Hype und Stimmung generieren für die Serie, die die Serie auch braucht, weil sie ist auf jeden Fall, finde ich, viel zu spät da. Hm? Viel zu spät, weil das Momentum, das WandaVision damals hinterlassen hat, ist ja schon lange weg. Ich fand selbst.
Und auch das Doctor Strange 2 Momentum.
Ja, selbst Doctor Strange 2 kam ja schon ein bisschen verspätet nach WandaVision. Hm. Und das
auch ist da auch so ein Produktionsproblem.
Ja, aber das ist ja generell so ein bisschen das Problem mit diesen Marvel-Projekten. Es gibt manchmal Post-Credit-Scenes oder Sachen, die nicht aufgelöst werden. Und dann werden die wieder besucht viel zu spät. Zum Beispiel, ich liebe ja den Film, ich lieb ja beide, also alle drei, aber in Guardians 2 gab es ja eine Post-Credit-Scene mit dem Kokon Adam. Mhm. Und das haben sie gemacht kurz vor Infinity War. Und Adam Warlock ist so einer der wichtigsten Charaktere im Infinity War im Comic. Mhm. Aber wir haben den tatsächlich erst letztes Jahr gesehen. Mhm. Also dass auf diese Post-Credit-Scene überhaupt eingegangen wurde. Und es gibt sicherlich sehr viele Leute, die das schon wieder vergessen hatten.
Ist ja interessant, ist auch wieder wegen Produktionsproblemen.
Ja, aber es ist ja immer so.
Weil Guardians of the Galaxy 3 ja wieder verschoben wurde.
Also für mich war leider das ein Film, über den wir beide geredet haben, schon häufiger im MCU, der im Gesamten nicht so gut abschneidet. Aber über die Jahre hinweg gibt es eine Sache, die wir an dem Film sehr mögen und die jetzt in Retroperspektive okayer finden, ist Thor 2. Mhm. Und ich mag ja das Ende von Thor 2, die letzte Sequenz, wenn Thor mit Odin spricht, aber das ist gar nicht Odin, das ist Loki und dann ist da diese ominöse Figur, Evil Loki ist zurück auf dem Thron. Mhm. Ich finde, der Payoff in Thor 3 dafür ist nicht gegeben, also wie damit umgegangen wird. Ich finde im gesamten Thor 3 einen guten Film. Ich mag Thor 3 sogar sehr gerne, das ist ja der Waititi-Film, den ich mag. Aber wie mit diesem Build-up umgegangen wird, finde ich, war kein gelungener Payoff.
Weißt du, was ich meine? Ja, das ist generell ein Problem im Marvel gerade. Ich meine, das sieht man ganz besonders am Thor 4. Von dem kann man halten, was man will. Der Anfang, so wie er da ist, existiert ja nur, weil Endgame passiert ist.
Yeah.
Und Endgame ist halt so, hey, wie wär's, wenn wir einen saubilligen The Big Lebowski-Gag, also Running Gag, durch den ganzen Film ziehen, der total blöd ist, also schon am Anfang nicht lustig war, und den sie einfach komplett durchziehen und den fetten Thor durch die Gegend rennen lassen.
Was ich halt auch so schade finde, weil ich finde ja, der beste Thor, also die beste Charakterisierung von Thor für mich, war tatsächlich in Infinity War. Ich fand, das war so ein richtig strahlendes Licht in dem Film, weil, ich sag dir auch warum, weil es hat für mich die besten Elemente von beiden Epochen von Thor vereint. Also, das heißt, er war dieser tragische, opulente Krieger aus den ersten zwei Teilen von Branagh und Brian Tyler. Mhm. Aber er hatte auch die Leichtfüßigkeit und den leicht selbstreferenziellen Humor von Waititi. Mhm. Ich finde, da haben die Balance richtig gut hingekriegt.
Oh, ich sehe das anders, weil ich mag ja auch nicht Infinity War. Für mich ist es einfach, okay, du erzählst mir das, was die anderen Filme gemacht haben, nochmal.
Mhm.
Also, nochmal. Und auch da, das ist wirklich mein großes Problem im MCU, auch wieder rückgängig machen. Jetzt haben wir gerade Thor Ragnarok gehabt, der bei allen gut ankam, sowohl bei der Kasse, als auch beim Publikum, als auch bei den Kritikern. Und dann machen sie diesen Character-Arc, den sie da aufgebaut haben, den reißen sie ja innerhalb der ersten 5 Minuten Infinity War wieder ein.
Ja, also sie Alien dreien ja sowieso Ragnarok.
Ja, aber das ist machen ja, sie, also, ist ja blöd.
Wenn sie sagen, Asgard is not a place, it's a people. Ich so, ja, spielt keine Rolle, so oder so ist es jetzt fucked am Anfang des Films.
Und wenn du eh schon das Gleiche nochmal erzählst, weil es ist das Gleiche nochmal, nur mit anderen Figuren. Und ob der jetzt eine Waffe dazu kriegt oder eine Waffe abgenommen kriegt, macht ja keinen Unterschied. Es geht darum, wie er kämpft am Ende und dann der ist, der er sein soll. Wenn ihr das schon macht, ich habe das schon mal in meinem Video, ich hab schon zweimal ein Video
gemacht. Ja, du willst Led Zeppelin da hören.
Dann spiel halt Led Zeppelin als dein neues Theme im richtigen Moment rein. Und Infinity War ist an der Stelle so viel besser, wenn Thor aus diesem Strahl hüpft. Also zuerst hüpft ja hier die, wie heißt sein Groot-Axt dann nochmal?
Stormbreaker.
Stormbreaker hüpft ja zuerst raus. Wenn du da drunter Led Zeppelin legst, den Immigrant Song, funktioniert die ganze Szene viel besser. Aber dann hätten sie den Leuten noch mehr unter die Nase gerieben, dass sie dir gerade dasselbe erzählt haben wie Ragnarok. Hm. Okay, fair enough. Okay, jetzt sind wir doch mit sehr viel negativer Stimmung reingegangen. Ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen positiver sind. Es gibt auch einen guten Grund, warum wir noch positiver sind. Du hast es angedeutet in deinem Song.
Na, wir sind auf jeden Fall positiv und da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Also es sind ja gerade zwei Serien parallel gestartet.
Genau.
Eine Marvel-Serie, eine DC-Serie. Beide haben einen Bad Guy im Vordergrund als Protagonisten.
Mhm. Mhm.
Die eine ist Agatha All Along für Marvel auf Disney Plus und die andere ist The Penguin, ein Spin-off von The Batman von Matt Reeves. Wo ich finde, da haben die auch das Momentum noch gut erwischt. So, ich finde, das ist nicht so viele Jahre her jetzt Batman. Das ist jetzt 1,5 Jahre, glaube ich, her.
2 Jahre.
Ja, stimmt. Es ist Oktober, deswegen 2. Du hast recht. Sonst, und das Krasse ist,
ich habe übrigens auch Produktionsprobleme, so wenn sie früher gewesen
sind. Und das Krasse ist, ich war beiden Serien gegenüber skeptisch.
Aha.
Ich war auch The Penguin gegenüber skeptisch.
Aha.
Aus dem einfachen Grund, weil du und ich, wir teilen ja eine unfassbare Liebe für The Batman.
Mhm.
Und The Batman ist für mich wirklich so ein kleines Kunstwerk. Also ich finde, der ist Kunst.
Der ist einer der besten Comicfilme überhaupt mittlerweile für mich. Der wächst auch jedes Mal.
Ja, der zu dem Film. Der wird besser und besser.
Ja.
Und ich bin ja dieses Jahr auch so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Auch so im Zusammenhang mit allem, so was privat passiert ist und beruflich passiert ist. Und habe auch wieder das Comiclesen wieder richtig für mich entdeckt. Und habe mich in alte Klassiker Batman Comics geschmissen. Und vor allem sowas wie The Long Halloween, wo ja auch das Vorwort drin ist von Nolan. Kurz bevor The Dark Knight rauskam, steht es drin. Wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, also wenn ihr den Film seht und dieses Heft gerade in der Hand habt, wisst ihr, was meine Inspiration war. So, weil The Dark Knight ist so krass, The Long Halloween. Aber The Long Halloween ist auch, sehe ich in The Penguin. Ja, ist halt einer meiner Lieblings-Batman-Comics. Es ist, als wenn du Batman rausnimmst aus The Long Halloween und Harvey Dent und Gordon rausnimmst, sondern du hast nur diesen Plot rund um die Mafia, da hast du The Penguin. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich war aber so skeptisch, weil ich finde immer, wenn etwas so brillant ist, weißt du, wenn etwas so brillant ist wie The Batman, bin ich immer krass vorsichtig mit Sequel und Spin-Off und sonst was. Weil ja, eigentlich sollten wir das Gefühl haben, ich will noch mehr davon und ich will auch noch mehr von diesem Gotham City. Weil der coolste Charakter in The Batman ist für mich Gotham. Also es ist für mich der coolste Charakter des Films, ist dieses Gotham City. Das ist mein mit Abstand Lieblings-Gotham, das ich je on screen gesehen habe. Ja? Ich war ja nicht der größte Fan von Nolans Gotham. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich finde,
er hat halt 3 verschiedene Gothams.
Ja,
also auch de facto. Der hat in verschiedenen Städten gedreht.
Ich finde, er hat 2 verschiedene Gothams. Das in Batman Begins ist definitiv anders inszeniert auch, als das in Dark Knight und Dark Knight Rises. Dark Knight und Dark Knight Rises wurde auch teilweise an den gleichen Orten gedreht, aber teilweise auch anders. Also manches wurde ja in London, manches in New York und manches in San Francisco. Und
ich glaube, London haben sie nur on stage gedreht. Ich glaube, da waren sie nicht in London.
Doch, auch sogar ein bisschen. Okay. Aber
Dark Knight will ja auch... Aber das meiste ist in Chicago entstanden, in Dark Knight.
Ja, will ja auch ein bisschen Heat-mäßig sein, so.
Ja, genau.
Aber Batman Begins ist der einzige Teil dieser Trilogie, der Gotham, finde ich, eine eigene...
Nee, da bin ich komplett sorry. Also das erste, Batman Begins macht viel on stage natürlich, weil sie so einen Blade Runner-Look haben.
Nein, du hast gar nicht meinen Satz zu Ende gehört. Ich finde, Batman Begins ist der einzige Film in dieser Trilogie, der Gotham eine eigene Comic-Ästhetik gibt.
Okay, Comic-Ästhetik schon, yeah, yeah. Da hast du recht, ja. Yeah. Ja, absolut. Aber du hast bei der Dark Knight-Trilogie drei verschiedene Gothams. Also yeah. Das erste ist halt ein sehr fiktives, ist aber noch sehr an Chicago angelehntes. Das zweite ist Chicago, aber gefilmt wie L.A. in Heat. Und
auch gefilmt wie New York, vor allem mit der Wall Street und allem. Das war sehr New Yorkig.
Ja, aber The Dark Knight Rises finde ich, also da siehst du, dass es Pittsburgh ist, ganz viel. Und ich glaube, sie haben immer noch auch in Chicago gedreht, also Chicago und Pittsburgh, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber es sind drei verschiedene Städte, wenn man so will, wie es gefilmt ist einfach. Sieht so unterschiedlich aus. Und du hast recht, Batman Begins, das ist ein sehr artifizielles Gotham, das schon fast wieder Burton-esque ist. Aber Burton ist halt, bei ihm ist es Gothic Gotham, was ja auch ein geiler Style ist. Das habe ich auch immer sehr gemocht. Joel Schumacher hat darauf aufgebaut und das noch mit Neonfarben und Raves angereichert.
Ja, also
aber im Prinzip hat er das genommen.
Joel Schumacher hat aus Gotham eine Burlesque-Show gemacht, sind wir doch ehrlich.
Ja, aber er hat das Gothic-Gotham genommen und hat dann eine Burlesque-Show drüber gelegt.
Also ich finde halt, also bis dato war mein Lieblings-Gotham das aus der Animated Series.
Mhm.
Und dann Gotham zu Weihnachten in Batman Returns. So, weil es nochmal mit diesem Weihnachtscharme.
Ist noch ein bisschen anders, ja.
So es wirkt wie ein düsteres Märchen. Und genau das ist ja so das Metier von Tim Burton. Weißt
ja,
du?
Das stimmt.
Und es funktioniert einfach wundervoll. Und generell, Batman zu Weihnachten ist ein Traum. Ist einfach ein Traum. Und The Batman hat aber mit Abstand mein Lieblings-Gotham.
Das ist das Liverpool-Gotham. Also die haben viel in Liverpool gedreht. Ich finde aber bei The Penguin sieht man, dass sie eben auch in den USA viel gedreht haben. Also,
ja.
Dass sie das eben nicht, das ist ja nicht dasselbe Budget, das du für eine Serie hast wie für einen Film. Ja. Zumindest für so eine Serie, sei du bist House of the Dragon oder Rings of Power. Jetzt haben wir wieder so viele Serien gedroppt und ihr merkt schon, heute wird es vielleicht doch mehr um Pinguin gehen als gedacht, als um Agatha. Wir haben uns im Vorfeld gedacht, okay, machen wir so. Wir wussten relativ früh, okay, Agatha All Along, du findest es super schlecht, ich find's deutlich besser als du, aber ich find's auch nicht. Okay, du findest es in diesem Nirvana, hast du ja gesagt, ne?
Ja, ich find's eher, weißt du, wenn ich das jetzt so radikal scheiße finden würde, wie She-Hulk zum Beispiel, dann wär's ja schon sowas, wo ich mich richtig drauf freue, heute die Boxhandschuhe anzuziehen.
Ja, aber du hast halt, ich weiß, wir hatten gerade letzten Podcast noch über Überschriften geredet und dass das nicht dasselbe ist wie der Inhalt von dem Video.
Ich fand die dritte Folge, die fand ich richtig scheiße.
Die fandst du unerträglich?
Ja, die dritte Folge
unerträglich
fand ich,
war, glaube ich.
Die dritte Folge fand ich unerträglich.
Das hast du auch richtig schön groß drüber geschrieben, da habe ich mich an She-Hulk-Moment erinnert.
Aber wenn dir was aufgefallen ist, kein Agatha Thumb, der hat das Googly Eyes
Treatment
von mir gekriegt.
Stimmt, das ist die versteckte Bildsprache von Yves Ajewicz.
Genau, also das kriegt von mir wirklich nur Sachen, die ich wirklich radikal scheiße finde.
Stimmt.
Und She-Hulk ist auch, also Respekt, die einzige Serie, die ich je besprochen habe, wo jede einzelne Episode die Googly Eyes gekriegt hat. Jede. Und das muss man erstmal schaffen. Jede. Ich finde ja, Agatha fängt gar nicht mal so schlecht an, muss ich sagen. Ja. Also ich finde die erste Folge sogar relativ unterhaltsam.
Ja, aber bevor wir jetzt zu der Kritik gehen, lass mich kurz erklären, für alle, die immer noch nicht wissen, worüber wir reden, was unser Plan ist, okay? Mhm. Lass uns mal kurz den Plan erklären. Der Plan ist, okay, wir wussten mit Agatha, wir werden beide auf jeden Fall reinschauen. Und jetzt haben wir das Problem, dass beide Serien zeitgleich gestartet sind. Aber wir haben noch so viele andere Gesprächsthemen, wie Joker 2. Und jetzt muss ich überlegen, was haben wir noch alles angekündigt?
Ich wäre ja dafür, und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, wirst du krass viele Nachrichten dafür kriegen. Und irgendwie finde ich das witzig, das zu tun. Ich wäre ja dafür, dass wir auch einen Podcast zu Terrifier 3 machen. So.
Ich glaube nicht, dass ich so viele Nachrichten dazu kriegen werde, weil kein Mensch jetzt, außer dir und Sebastian dafür guckt sowas.
Ha?
Kein Mensch außer dir und Sebastian guckt sowas.
Oh, weißt du, wer sowas am häufigsten guckt? Hardy.
Ja, stimmt. Hardy habe ich vergessen.
Hardy ist gruselig.
Ihr seid die drei Leute, die ich kenne, die das überhaupt gucken. Nee, das stimmt nicht ganz. Mir fällt noch jemand in meinem Bekanntenkreis ein und dann war's das.
Hast du eigentlich
einen der Terrifier? Ich kenne vier Leute privat, die das gucken.
Hast du eigentlich einen der Terrifier-Filme gesehen? Das interessiert mich einfach
nicht. Nein.
Gar nicht?
Das ist überhaupt nicht meins. Du hast mir eine Szene gezeigt, die du so lustig fandest. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht mal drüber lachen, so blöd ist das. Ich kann mir das nicht angucken.
Also, es ist, ich bin ja auf den dritten Teil irgendwie morbide gespannt, ne?
Ja, ich weiß, dass du richtig Bock drauf hast.
Nee, ich habe gar nicht richtig Bock drauf. Ich muss sagen,
morbide gespannt,
richtig morbide Bock gespannt heißt nicht richtig Bock drauf. Also, es
guckst du's?
Ich guck's.
Gehst du ins Kino?
Zur PV, aber ich würde dafür nicht Geld ausgeben.
Echt? Nee. Du würdest dafür nicht, sagst du es hier jetzt im Podcast, du würdest also nicht Geld für Terrifier ausgeben.
Okay, fair. Ich würde
glaube ich dir nicht.
Okay, ganz kurz, hör zu, es ist schwierig. Ich würde dafür Geld ausgeben, wenn ich Freunde hätte, die wirklich reingehen wollen. Da würde ich sagen, komm, lass uns das geben.
Ja.
Das ist jetzt Gemetzel. Ja. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Halloween, einem Franchise, das für mich auch fucking ästhetisch ist, das für mich auch tatsächlich etwas Klassisches hat und das für mich auch wirklich mit Schatten spielt und mit Thematiken von Böse und so richtig gut inszeniert ist. Selbst teilweise die schwachen Filme sind wundervoll inszeniert. Wundervoll. Mhm. Ja. Also von den neuen. Das ist von den früheren. Und Michael Myers ist für mich eine Faszinationsikone der Popkultur. Ich bin bis heute fasziniert von Michael Myers. Ganz schlimm. Da würde ich blind jetzt reingehen und Tickets vorbestellen. Egal, wie ich zum Film stehe danach.
Ja. Okay, gut.
Nur zum Vergleich einfach, weißt du, dass ich das so jetzt mit Terrifier.
Nichtsdestotrotz ist Terrifier 3 nicht auf unserer To-Do-Liste gerade. Wenn du das nachverhandeln willst, können wir das auf unserer Podcast-To-Do-Liste. Wenn du das nachverhandeln willst, gerne. Können wir machen. Aber worauf ich jetzt die ganze Zeit hinaus will, bevor du schon wieder über Halloween redest, ist, wie wir das mit Agatha und Pinguin umgehen wollen. Weil beides halt gleichzeitig startet. Das ist halt wirklich ein Problem. Auch wenn es in Deutschland unterschiedlich ausgestrahlt wird. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, wird Pinguin in Deutschland also ich sag immer das deutsche Pinguin, ne, statt The Penguin, aber egal. Besser als wie Benedict Cumberbatch. Wie sagt er nochmal? Das weißt du doch sicher.
Ich glaube, Penguin? Penguin gesagt. Penguin? Oder Penguin oder irgendwie.
Das ist so ein TikTok-Clip, den ich schon 5-mal gesehen habe, aber ich kann es mir trotzdem nicht merken, dass Benedict Cumberbatch das Wort Penguin nicht aussprechen kann.
Nein, aber er hat sich auch dazu geäußert, warum er das so ausgesprochen hat.
Warum?
Er hat es ja im Rahmen einer Naturdoku.
Ja,
genau. So gesagt. Ja. Und da war irgendjemand dort vor Ort, der ihm gesagt hat, kennst du diese Actually-Leute,
ja,
die einem auf einmal aus dem Nichts sagen, eigentlich spricht man das so aus?
Ja.
Und da hat ihm jemand echt überzeugen können, dass man so Penguin ausspricht. Und er meint, es hat sich sogar falsch angefühlt. Und er hat eigentlich immer wieder zurück Penguin gesagt, aber er wurde korrigiert, bis es die ganze Zeit zu was auch
das
immer
ist. Das glaube ich jetzt nicht.
Also doch.
Nee, ich glaube es ihm nicht. Ich glaube es dir, aber ich glaube es ihm nicht. Ja. Weil der berühmte Clip, der ja so viral ging, wo es darum ging, dass er es die ganze Zeit falsch ausspricht, da hat er das erstmal nicht gesagt und er konnte da in der Live-Show schon das Wort Penguin nicht richtig aussprechen. Und das sage ich als jemand, der Wednesday nicht richtig aussprechen kann. So be it. Es gibt halt Wörter im Leben, die muss man nie aussprechen. Mir fallen ein paar Wörter in meinem Leben ein, erst als ich sie angefangen habe, für Videos auszusprechen.
Ja, ich weiß, welches.
Ich habe sie 5 Millionen Mal gelesen.
Ich weiß, welches.
Ich will es nicht nochmal thematisieren.
Ein Wort weiß ich, das ist ein deutsches Wort sogar. Und da war ich so, ist das sein Ernst?
Ich weiß schon, welches Wort du sagen willst.
Welches?
Es fängt mit D an.
Yep. Dogma. Und du hast Dogma gesagt.
Ich sag immer so. Dogma, ich sag's mit einem langen O.
Ja, das war ganz komisch.
Mein ganzes Leben lang habe ich das entweder so gesagt oder nur gelesen. Noch nicht hat mich niemand korrigiert. Wahrscheinlich habe ich es auch als selten nie gesagt, einfach in Gegenwart von anderen Leuten. Und dann habe ich es einmal in einem Video, habe ich das thematisiert, das Wort Dogma. Und dann haben mich natürlich 5 Millionen Menschen darauf hingewiesen. Und jetzt weiß ich's, okay. Aber ich sag jetzt auch Dogma, aber es fühlt sich für mich immer noch falsch an. Ich fühle mich wie Benedict Cumberbatch bei dem Pinguin.
Weißt du was, das habe ich ja schon häufiger gesagt, wovon ich immer Pickel kriege, ist diese VW-Sache.
VW?
Also Wolverine anstatt Wolverine.
Ja, das machst du bei mir die ganze Zeit.
Da kriege ich immer Pickel. Erst recht, ich krieg's am schlimmsten bei ProSieben. Und ich will nicht gegen ProSieben schießen oder so. Aber ich denke mir, ProSieben hat einen gewissen Qualitätsstandard. Und da war mal eine Casting-Show, die hieß The Voice of Germany. Mhm. Und im Trailer, und diese Werbung lief 3-mal am Tag, haben sie gesagt, The Voice of Germany. Und ich schwöre dir, ich bin zusammengezuckt innerlich. Ich so, das ist wirklich, das haben die abgesegnet. Und das kommt in der Werbung. Das fand ich schlimm. Das fand ich wirklich schlimm. Ich hasse Avengers.
Willst du erklären für alle, die es nicht kapieren, warum? Und dazu gehöre ich nicht. Nee, es heißt The Voice, oder?
Es heißt The Voice, nicht The Voice. The Voice sagen die. Also wenn es ein V, wenn es ein V ist, dann wird es so gesprochen, als wäre es bei uns ein V. V ist ja bei uns entweder V oder V.
Ja.
Aber wenn es ein englisches W ist, ist es ein W. Ja? Also Wednesday, Wolverine. World War und so weiter. Virgil. Mhm. Ja, ist V und so weiter und so fort.
Ja.
Und das, was mich auch komplett irre macht, ist, wenn Leute Avengers sagen, anstatt Avengers, weil das Wort ist to avenge und nicht avenge. Mhm. Und was ich gestern gehört habe,
aber das ist doch besser geworden, seit die so bekannt sind. Also, weil sie das im Film ja auch sagen müssen.
Und was ich auch letztens wieder gehört habe, kennst du den Sender Adult Swim?
Ja.
Wie Leute Adult sagen.
Ja, aber ist das nicht Unterschied britisch und amerikanisch-englisch, dass beides geht oder so?
Nein. Adult ist nie. Ist kein Wort, das es gibt. Es ist Adult.
Okay.
Ja. Yeah.
Achtung, wir unterbrechen das Programm ganz kurz mit Marco aus dem Schnitt, der extra nochmal nachgeschaut hat. Ja, natürlich heißt der Sender Adult Swim, weil er amerikanischer Sender ist. Im britischen Englisch sagt man Adult und daher kommt es. Eve hat natürlich recht insofern, dass der Sender nicht so heißt, aber ich habe natürlich recht, weil es tatsächlich ein Unterschied zwischen britischem und amerikanischem Englisch ist und das werde ich ihm für immer vorhalten. Marco, Ende. Ich dachte, es geht beides. Okay, siehst du mal. Aber das ist halt, ey, das ist nicht unser First Language anders als bei dir. Du bist ja zweisprachig aufgewachsen, oder? Kann man das so sagen?
Ja.
Ja, eben. Das ist halt, herzlich willkommen in the Germany.
Ja.
So, wo waren wir hier? Wir haben immer noch nicht erklärt, worum es geht. Und zwar, wir haben uns dann gedacht, wir besprechen beide Serien, weil sie zeitgleich starten, aber bei der ersten Besprechung, das ist die heute, haben wir einen starken Fokus auf Agatha All Along und reden, da haben wir ja auch schon mehr Folgen gesehen, wir haben jetzt 3 Folgen gesehen. Mhm. Wir hätten mit Screenern sogar schon 4 sehen können, aber ich bin nicht dazu gekommen, die rechtzeitig zu gucken. Wir kamen mit 48 Stunden, Zeit hast du es zu gucken, aber ich habe andere Dinge zu tun gehabt. Also habe ich das nach hinten geschoben, aber wir haben jetzt beide die ersten 3 Folgen gesehen von, wie viel sind es? 8, glaube ich, ne?
Mhm.
Und vermutlich werden wir nicht eigens noch mal nur über das Finale und das Ende reden, sondern jetzt erstmal hier über diese 3 Folgen und wie die Serie uns insgesamt gefällt. Dann werden wir das auch ein bisschen gegenhalten am Ende dieses Podcasts mit Pinguin, von der wir bisher nur Stand jetzt 1 Folge gesehen haben. Aber da, witzigerweise, war HBO sehr confident und hat alle Folgen schon als Screener rausgegeben.
Mhm.
Wir hätten auch alle Folgen gucken können, haben wir aber nicht. Wir haben jetzt beide auch nur die erste tatsächlich gesehen. Also wir haben den Stand, wie er zum Zeitpunkt der Aufnahme ausgestrahlt wurde. Deswegen gibt's auch schon komplette Reviews der Serie, die übrigens auch sehr schwankend sind. Aber wir sind da relativ konform, glaube ich. Und das werdet ihr am Ende dieser Podcast-Folge dann auch noch mal hören. Weil für eine Serie haben wir eine absolute Sehempfehlung, würde ich sagen. Und für die andere eine vorsichtige, guck mal rein und bild dir eine eigene Meinung, Empfehlung, wenn du wirklich Lust drauf hast.
Ja.
Wenn es dir völlig egal ist, kann ich es auch verstehen.
Ja.
Also jetzt vom Fall, weil aus den genannten Gründen, die wir bisher hatten, es kommt eigentlich zu spät. Also mit dem Hype-Train von WandaVision, wann waren das? 2020? Mhm. Das war 2020, ne? Das ist 4 Jahre her.
WandaVision ist 21.
21?
Mhm.
Das sind 3 Jahre her. Es, es ist mindestens 1 Jahr zu spät.
Mhm.
Und im besten Falle wäre es kurz nach Multiverse of Madness passiert.
Mhm.
Ich meine, im Prinzip müssen sie sogar erinnern, dass Multiverse of Madness passiert ist. Also meine Meinung, pass auf, ich will meine Meinung ein bisschen anders erklären als deine. Wobei, ich baue es jetzt auf deine auf. Du hast Titel abändern wollen, oder? Du hast Titel abändern wollen, um WandaVision zu beschreiben, weil, WandaVision sag ich schon. Ich meine Agatha All Along, weil da ist ja viel passiert im Hintergrund. Pass auf, ich sag dir jetzt 3 Titel und du erklärst mir, warum ich diese 3 Titel für diese Serie wähle.
Ja.
Das erste ist easy. Fangen wir an mit Agatha Vision.
Ja, das macht Sinn.
Der aber erste Folge.
Aber es ergibt Sinn nur für die erste Episode, genau.
Nur für die erste Episode. Die erste Episode ist, ey, du hast doch WandaVision gesehen. Guck mal, was wir machen. Ah, vielleicht doch nicht, aber schon ziemlich. Und wir sind von der gleichen Creatorin, Jack Schaefer. Sieht man einfach.
Ja, das sieht man.
Okay?
Aber auch nur in der ersten Episode, finde ich, sieht man das.
In der ersten Episode sieht man es stark. Ja, du hast recht. In den anderen 2 nicht. Also da hätte es auch von jemand anderem sein können. Es ist sogar so, dass die 3. Folge nicht von Jack Schaefer directed wurde, wie die erste. Die erste wurde von ihr directed, die 2. habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Dann, jetzt wird es ein bisschen tricky. Nee, das ist auch noch obvious. Nee, fangen wir mit obvious an. Ich sag die Hexe von Oz.
Okay.
Die Hexe von Oz. Und das ist sogar so eindeutig, dass sie, als sie die Straße entlang gehen, die roten Schuhe erstmal in die Kamera halten.
Ja, sag doch gleich The Wicked Witch from Marvel oder so.
Oder das von mir
oder,
aus. Aber ich meine, die Hexe von Oz finde ich schon ziemlich gut.
Oder anstatt The Wicked Witch from the East, The Wicked Witch from Westview. Das wäre ja nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Okay, mein drittes Ding, und das ist jetzt, und das ist mir aufgefallen nach der 3. Folge, okay? Escape Hut.
Ja, Escape Hut, ja.
Eigentlich Escape Room, die Horrorfilmreihe.
Ja, ja, da überlege ich, ob es da noch ein cleveres Wortspiel mit gibt. Warte mal.
Deswegen habe ich Hütte genommen, wegen Hexenhütte, hahaha, und Ofen. Ich meine, vielleicht ist es auch so ein bisschen zu meta an manchen Stellen die Serie, da gebe ich dir recht. Wie sehr willst du mir noch aufdrücken, dass ihr eine Hexenserie seid, die sich über Hexenfilm-Klischees lustig macht? Oder Hexengeschichten, als sie in den Ofen krabbeln? Und das dann als wahre MCU, also Geschichte, die im MCU passiert ist, erklären.
Mhm.
Das muss ich auch mal sagen. Ne? Also wenn man jetzt immer den MCU-Deckmantel über all das hebt, dann muss man ja auch drüber nachdenken, Moment mal, alles, was die da gerade machen, ist jetzt kanonisch fürs gesamte Marvel Cinematic Universe.
Ja.
Also wollt ihr mir gerade erzählen, Hänsel und Gretel ist wirklich passiert?
Ja, das ist so ein bisschen das Ding, weißt du, ich finde ja Marvel, das ist so das Problem des MCUs, okay?
Aber auch die Stärke.
Das ist die Stärke und das Problem.
Mhm.
Und zwar früher war das so, dass wenn Marvel-Filme rauskamen, und ich rede noch wirklich wie ein Opa von den Zeiten vorm MCU, die X-Men haben in ihrer eigenen Welt gespielt.
Mhm.
Spider-Man hat in seiner eigenen Welt gespielt. Wir sind mittlerweile im MCU in einer Welt, in der es eigentlich keine Regeln und gleichzeitig alle Regeln gibt.
Ja, richtig.
Weißt du, alles gibt es. Es gibt spätestens seit Loki gibt es jemanden, der sagt, dass alles, was dort je passiert ist, war vorbestimmt. Deswegen ist keinen eigenen hundertprozentigen Willen gibt oder keine Agency für die Charaktere mehr. Das haben die mit dieser Kang-Scheiße hervorgerufen. Es ist eine geerdete Welt, in der Technologie wichtig ist und alles andere ist Nonsense, laut Iron Man. Doch dann gibt es einen Gott, wo aber gesagt wird, Zauberei ist nicht wirklich Zauberei, denn Zauberei ist nur Zauberei für Leute, die diese Technologie nicht verstehen, für die primitive Version, was die Menschen sind im Vergleich zu den Leuten, die in Asgard leben.
Mhm.
Bis Dr. Strange um die Ecke kommt und sagt, Zauberei gibt es doch. Weil Zauberei ist aber etwas, sich was borgen, aus einem anderen Universum und damit machst du Kreise. Okay. Mhm. Das war dann das neue Verständnis von Zauberei. Bis sich herausstellt, nee, Loki kann echte Zauberei, weil er ist ein Trickster. Bis sich herausstellt, okay, fuck it, Zauberei ist so Zauberei, wie man es aus den Märchen kennt, weil es gibt eine echte Hexe in WandaVision und by the way, Scarlet Witch wurde nicht zu Scarlet Witch durch Experimente von Hydra und Lokis Scepter und merkwürdiger Technologie aus Asgard, die Hydra benutzt hat, sondern war schon immer eine Hexe, wusste es nur nicht. Und so geht das weiter und weiter. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen des MCUs. Es ist eigentlich, ich denke mir mal, die Leute, die sich da wirklich akribisch am Lore festkrallen, was ich nicht mehr tue, ich wäre da irgendwann frustriert. Ja. Weil mich erinnert das so ein bisschen, ohne zu weit zu spinnen, mich erinnert das ein wenig sowohl an die Fast and the Furious Filme, als auch an die Jason- oder Halloween-Filme. Weil da haben sie es ja so gemacht. Ich muss diesen Vergleich jetzt einfach ziehen, okay? Nur zum Vergleich. Und sag mir, ob du da eine Parallele siehst. Ja? Hm? In Halloween 1, Michael Myers ist das absolute Böse, weil er es einfach ist. Mhm. Okay. Simple Prämisse. In Teil 2, nein, eigentlich ist er ja der Bruder von Laurie Strode. Nein, eigentlich, stellt sich heraus, er ist verflucht. Und deswegen muss er seine eigene Familie umbringen. Dann sehen die Autoren das irgendwann ein, wie bescheuert das ist, und rebooten. Und sagen, okay, das mit Fluch ist zu blöd. Wir gehen zurück und er ist nur Lauries Bruder. Dann kommt David Gordon Green und sagt, nein, eigentlich, ich mag das alles nicht. Er ist wieder einfach nur böse. Nein, eigentlich sind wir bei Halloween Ends angekommen. Ist seine Bosheit wie ein Virus, die andere Leute anstecken kann. Und genau hier sind wir so ein bisschen im MCU, weißt du, was ich meine? Nur wenn es um reines Lore geht.
Vergiss auch nicht, wenn du im MCU noch mehr rumspringst, ohne die Eternals hätten wir den Menschen noch nicht mal einen Flug erfunden. Ja. Wir wären zu dämlich gewesen, ein Stück Brett durch den Dreck zu ziehen.
Genau.
Also, das MCU geht ja noch viel weiter, je nachdem, welche Inkarnation du nimmst. Ja, das macht es ein bisschen schwierig. Und das, finde ich, ist durchaus ein Problem von Agatha All Along. Also, wenn man sich daran zu sehr klammert, könnte man sich auch darüber echauffieren, wie sehr die Serie eigentlich verballhornt, wofür das MCU auch steht, wenn man das möchte. Ich sehe es aus einer ganz anderen Perspektive. Ich habe jetzt ja 3 Filmvergleiche gebracht, an die mich die Serie sehr stark erinnert und ohne es die Serie so vielleicht auch gar nicht geben würde. Wir haben gerade Spooky Season. Wir sind jetzt, was sind wir jetzt? Ende September. Mhm. Und es geht langsam los. Ja, ich bin schon auch schon langsam Halloween-Stimmung. Ich glaube, ich habe die geilste Idee für ein Halloween-Kostüm ever in meinem Fall. Das zeige ich dir, wenn es soweit ist.
Weißt du, dass es mich richtig happy macht, wenn du in Halloween-Laune bist? Das macht mich wirklich.
Ich bin ein bisschen Halloween-Laune tatsächlich.
Weißt du, worüber wir noch nie geredet haben, wenn es schon über Marvel und Spooky Season geht? Ich mochte das Marvel Halloween Special Werewolf by Night. Das fand ich.
Das habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen.
Das ist bis heute, bleibe ich dabei, das most underrated Marvel-Projekt aller Zeiten. Weil die Sache ist die, es hat sogar positive Ratings, die es gesehen haben. Mhm. Die es gesehen haben, die Mehrheit mag es. Die Mehrheit mag es wirklich. Das Problem ist, ich finde, über dieses Special wird einfach gar nicht gesprochen. Weder positiv noch negativ. Also es gibt kaum Stimmen dazu. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die es gesehen haben, den hat's gefallen.
Nö, und ich hätte andere Beispiele.
Zum Beispiel?
Legion zum Beispiel.
Ja, also ja, aber das ist nicht MCU. Das ist nicht MCU. Ich rede
jetzt
richtig
schon.
Ja, jetzt ist alles MCU. Jetzt ist alles. Aber das war ja nicht zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, war es kein MCU. Aber das Ding, ich würde voll gerne mehr aus dieser Welt sehen. Also ich fand das wirklich unfassbar spaßig, die Genre-Idee war super, der Throwback zu den Universal-Klassikern war super.
Das ist doch ein gutes Beispiel für das, was wir sagen, es ist ein Vor- und Nachteil, das so zu machen. Mhm. Ich meine, der Trick wäre jetzt natürlich für das MCU, und ich glaube, daran arbeiten sie zumindest, dass sie nur noch das Gute rausziehen und das Schlechte jetzt langsam, weißt du, es kam viel Schlechtes auch dabei rum, einfach weil die Content-Maschinerie wollte, dass viel bei rumkommt.
Ja, ja, voll.
Und jetzt haben sie aber auch gemerkt, okay, wir können jetzt 3 Filme in einem Jahr rausbringen, die alle floppen, oder wir bringen nur einen einzigen Film 2024 raus und er landet bei den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
Ja, und dazu
was könnte man denn tun?
Und es ist trotzdem ein wenig bezeichnend, dass der erfolgreichste MCU-Film dieses Jahr und der einzige MCU-Film dieses Jahr hat 2 Charaktere, die keine MCU-Charaktere sind.
Ja.
Und die nicht mal in der Timeline der MCU sind. Das heißt, die einzigen MCU-Charaktere in diesem Film ist eine Mitarbeiterin des TVAs. So, das ist die einzige, die wirklich MCU.
Originär MCU.
Jetzt ja, genau, MCU. genau. Und das fand ich schon ein bisschen bezeichnend, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber ich lebe halt in so einem, ich meine, andererseits, weißt du, Ryan Reynolds hat halt davor Green Lantern gemacht. Ich bin ja froh, wenn man nicht bei alten Sachen kleben bleibt, sondern sich weiterentwickelt. Also sowohl die Schauspieler als auch die Filmindustrie.
Ja, ja.
Als Ganzes. Deswegen,
aber für mich ist,
am Ende profitieren wir davon.
So sehr ich Deadpool und Wolverine wirklich sehr gern habe, und ich meine, wir haben den ja sogar gehostet.
Aber Green Lantern magst du viel lieber.
Nein, aber für mich ist es keine Weiterentwicklung nach Filmen wie Logan.
Ja, es ist jetzt.
Es ist keine Weiterentwicklung sein.
Ja, aber Logan ist ja ein Endpunkt für das, was es ist.
Mhm.
Da kannst du ja auch schlecht eine Weiterentwicklung drauf machen.
Deswegen, ja.
Du kannst einen Spin-off machen, wie das hier.
Ja. Yeah.
Und das ist ja wieder okay.
Ja.
Und vor allem ist es ein Deadpool 3 und kein.
Ja, Logan. Ja, das ist auch mehr. Es ist auch definitiv mehr ein Deadpool 3, das recht.
Und umgekehrt könnte man auch sagen, zum Glück haben sie nach X-Men Origins nicht aufgehört, sondern weiter.
Ja. Ja. Ja.
Also, da hätte ja auch Logan sein Ende finden können. Oder nach The Wolverine. Ein Film, der zu 50% ziemlich gut ist und zu 50% ziemlich scheiße.
Ja.
Also wirklich, es ist ja wirklich ein perfektes Verbindungsglied zwischen X-Men Origins und Logan. Ist ja The Wolverine gewesen.
The Wolverine.
The Wolverine. Ja, ja. Also, besser hätten sie es ja gar nicht schaffen können. Ja, gut. Mein Kurzfazit.
Ich empfehle an dieser Stelle krass, weil jedes Mal, wenn man The Wolverine erwähnt, der Comic, auf dem das basiert, der ist richtig wundervoll. Der ist unfassbar. Das ist einer der besten Wolverine-Comics.
Das ist ein Frank Miller-Comic sogar, glaube ich. Ne?
Ja, stimmt.
Doch, das ist auch
ein Frank Miller. Ja, hast du komplett recht. Sorry, ist ein Frank Miller-Comic. Ja. Der heißt auch The Wolverine. Ja. Und ich meine, er ist gemalt von Chris Claremont. Und der ist sehr toll. Den lieb ich. Den lieb
sieht aber auch so typisch. Ich habe den nie gelesen, aber ich finde, der sieht auch so typisch Frank Miller aus. Also so bulky alle. Schon sehr wie The Dark Knight Returns
von Miller.
Aber wie die Figuren proportioniert sind. Ja. So die Vorstellung. Auch Sin City, ne? Sind die auch so proportioniert? Das ist so richtig Miller.
Aber den mag ich sehr gerne. Also den empfehle ich. Allen. Wenn ihr mal einen coolen Wolverine-Comic lesen wollt, das ist definitiv einer. Ja, dann was sagen wir doch.
Ganz kurz noch, was mein Kurzfazit jetzt zu WandaVision. Ich finde, man kann es gucken, gut zur Spooky-Season.
Du hast WandaVision gesagt, aber du meintest Agatha.
Ich meine immer noch Agatha All Along, und dieses Inception werde ich wahrscheinlich nie. Das wird mir bestimmt heute noch mehrmals passieren. Einfach weil die erste Folge WandaVision ist, genau wie wir schon gesagt haben. Es ist einfach das. Und dann kommen wir in diese anderen Genre, treten wir dann so ein. Aber ich finde, man kann es ganz gut gucken. Ich finde es ganz unterhaltsam zur Spooky Season. Also wirklich so eine, mummel dich auf der Couch ein, trink einen schönen warmen Tee und guck dir das an. Dann geht das. Und es sind auch garantiert ein paar gute Lacher dabei. Ein paar hatte ich. Ich finde nur, es fühlt sich auch ein bisschen arg zäh an, weil man immer weiß, wie diese Folge ausgeht. Weißt du, was ich meine? Sobald du verstanden hast, worauf die Folge hinaus will, und das ist nach 10 Minuten der Fall, weißt du, wie es ausgeht. Und für eine Serie, die weiß, von Anfang an weiß, wie die Folge ausgeht, gehen die Folgen zu lang.
Ja.
Die sind alle 40 Minuten ungefähr, irgendwas über 40 Minuten. Und ich hatte immer das Gefühl, denk doch mal an WandaVision, die haben so viel mehr in 30 Minuten oft erzählt. Die hatten auch längere, die hatten auch 40 Minuten Folgen, aber die ersten paar waren, glaube ich, alle so 30. das
teilweise
steht
sogar
der Serie
25.
Besser. Ja, aber da war es ja sehr an diesem Sitcom-Episodenformat noch. Das ist auch dem Format dann geschuldet, was ja dann Agatha nicht hat. Ich bin der festen Überzeugung, jede dieser Folgen wäre knackiger und noch besser gewesen, wenn man sie ein bisschen runtergeschnitten hätte und on point gewesen wäre. Aber ansonsten finde ich das eine total guckbare Serie und war sogar, also nicht überrascht, aber so ein bisschen, ach, schade, dass Eve das alles so doof findet, weil ich finde es eigentlich ganz nett. Ganz nett zum Gucken. Es tut halt keinem weh.
Was tut einem schon weh? Ich verstehe diese Argumentation.
Ja, du, ganz ehrlich, ich habe neulich eine Review geschrieben zu, was war denn das? Die war nicht so super positiv. Zu The Crow, stimmt. Das heißt ja. Ich habe nicht viel dazu geschrieben auf Letterboxd. Und einer der Kommentare war so direkt, immer noch besser als Rian Johnson. Also, was ist das? Dir tut offensichtlich was weh. Du hast wirklich keine anderen Sorgen, als irgendwie Filmgeschmack miteinander zu vergleichen. So, Whataboutism betreiben, weil ich jetzt deinen Lieblingsfilm beleidigt habe. Also, weißt du, was ich meine? Offensichtlich gibt es Sachen, die Leuten wehtun. Und als jemand, der Episode 8 immer so verteidigt, weiß ich, wie sich das anfühlt.
Ja, also ich muss sagen, also bei mir ist es so, Agatha All Along, Kurzfassung, das ist das Krasse. Was ich wirklich nicht mag, ist, wenn mir eine bereits negative Haltung dem Gegenüber vorgeworfen wird. Und mir vorgeworfen wird, du gehst ja rein mit dem Wunsch, es nicht zu mögen. Mhm. Und deswegen magst du es auch nicht. Und ich bin der Erste, der dazu steht, wenn ich sage, ich glaube nicht, es wird gut. Aber boah, hat mich das positiv überrascht. Da bin ich der Erste. Hab das sogar in meiner Vergangenheit, ob es auf Moviepilot war und so weiter, immer gemacht. Wenn ich sogar so ein Trailer-Video gemacht habe, so, oh, das sieht nicht gut aus, dann kam das tatsächliche Produkt. Ich bin der Erste, der sagt, ey, take the L, weißt du? Ich habe mich geirrt und das war wirklich gut. Spider-Man No Way Home ist ein bestes Beispiel. Ich dachte, der Film wird einfach nur der dritte Spidey-Film ohne Konsequenzen. Und diesmal haben sie halt keinen Stark mehr. Deswegen holen sie sich Charaktere aus anderen Universen, um den funktionieren zu lassen. Nee, ich fand den richtig gut. Bei Deadpool und Wolverine, als angekündigt wurde, ich so, oh, aber das kackt doch auf Logan und ich lieb Logan. Weiß ich nicht. Ich fand den richtig gut. So, klar, es ist jetzt kein Drama mehr, aber es muss auch kein Drama sein. Es ist diese Art von Film und fertig. Ich mag sogar, mich zu irren. Halloween Kills, ich stehe dazu. Ich finde, der ist ein inszenierter, stimmiger.
Okay, wir haben es verstanden, Yves. Ja. Du musst jetzt nicht alle Filme, wo du das jemals revidiert hast, jetzt machen. Was willst du mir jetzt damit sagen?
Was ich damit sagen will, ist, ich bin damit reingegangen, zu gucken, zeig mir mehr aus der Welt von WandaVision, die nochmal eine eigene Mythologie und eine eigene Grundmythologie aufgebaut hat. Und ich könnt's genießen. Ich mag Catherine Hahn als Schauspielerin im Gesamten sehr gerne, auch abseits von ihrer Marvel-Arbeit. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und gesagt, Potenzial. Das war wirklich das Wort, das ich im Kopf hatte, Potenzial. Gerade die erste Hälfte der Episode fand ich super. Ich fand es toll, dass sie wieder mit Konzepten gespielt haben. Sowas mag ich eh sehr gerne. Ich fand dieses True-Crime-mäßige ziemlich cool. Ich fand es geil mit diesem Based on the Danish Series WandaVision oder wie das hier. Es waren so clevere Einfälle dabei. Auch, dass sie da wirklich die Klischees aus so einer True-Crime-Serie und so weiter benutzen, wie die Charaktere gezeichnet sind, wie die reden, dass das ein bisschen drüber ist, aber passt in ein spezifisches Genre. Sowas mag ich. Sowas mag ich total gerne. Ich mochte sogar die visuellen Ideen, wie mit Wandas Schicksal in Doctor Strange umgegangen wird, wie Agatha durch ihre unterschiedlichen Versionen aus WandaVision nochmal geht. Das fand ich wirklich gut. Da dachte ich mir, wow, ihr könnt jetzt eigentlich aus dieser Sitcom, aus diesen Sitcom-limitierenden Sphären rausbrechen und noch genremäßiger, noch verrückter werden. Weißt du? Weil ihr macht's ja schon mit True Crime. So, mal gucken. Und das wird aber sehr schnell gelöst. Es gibt Konflikte, die behauptet werden, die dann aber direkt gebrochen werden. Das hat mich schon sehr gestört an der ersten Episode. Zum Beispiel Aubrey Plaza, Wundervolle Schauspielerin, ohne Ende. Spielt mit.
Und unter anderem aus Legion.
Ja, oder auch aus Parks and Recreation.
Natürlich.
Wir sind im Spoilerbereich?
Das ist halt die Frage, brauchen wir einen Spoiler-Part?
Ich glaub, nee, das, aber alles willst, ist Spoiler. Ist nicht
mal ein Spoiler, ehrlich gesagt.
Es ist, also, es ist ja auch schon 2 Wochen her, die erste Episode.
Ja, aber was du sagen willst, ist ja nicht mal ein Spoiler.
Ja, was ich meine ist, sie kommt, wir sehen, sie hat eine Historie mit Agatha. Ihr Ziel ist es ganz klar, alles, was sie macht, ist, sie will Agatha töten. Zumindest ist es ganz klar so geschrieben. Sie erwischt sie, die beiden prügeln sich, sie holt ein Messer raus. Auf diesen Moment habe ich sehr lange gewartet, ich kill dich jetzt. Dann sagt Agatha im Grunde, nee, du lass mal, ich hab bald Stärke und dann ist doch spannender für dich. Und sie, okay. Und ich, what?
Ja, what? Also, so dramaturgisch hast du recht, inhaltlich war es ein bisschen anders. Also ich bin bei dir, dass es eine Behauptung ist, aber das war ja nicht das Problem, dass sie akzeptiert, dass sie Stärke hat, sondern irgendwas anderes und dann treffen sie sich später nochmal.
Nein, sie hat wirklich gesagt, weißt du, sie hat diesen Dr. Evil-Moment, weil sie sagt, ja, es wäre noch viel besser.
Nee, ist doch Quatsch.
Warte, lass mich mal ausreden. Sie sagt, ich habe die Folge zweimal geguckt.
Guck parallel nach, was auch.
Red weiter. Sie sagt, ja, ich lass dich jetzt in Ruhe, aber diese anderen Mächte, die werden es genießen, dich kaputt zu machen. Das ist so wie Dr. Evil. Ja. Aber
das hat ja dann nichts mit ihr zu tun.
Wenn sein Sohn Scott ihn fragt, warum erschießen wir sie nicht gleich? Und er, nein, ich mach das wie immer. Ich schließe ihn ein und gehe davon aus, dass alles nach Plan läuft.
Ja, so ähnlich ist das schon, da hast du recht. Aber es ist jetzt nicht das, was du gerade gesagt hast. Okay, ich warte, bis du stärkere Kräfte hast. Sondern es ist dramaturgisch sehr bequem, da bin ich ja bei dir, dass nee, sie es, dann es einen Grund hat, trotzdem rauszugehen. Aber es ist ein anderer Grund.
Nee, es war auch wortwörtlich, ich warte, bis du deine Kräfte hast. Weil dann sagt Agatha, es ist doch viel spannender, gegen mich zu kämpfen, wenn ich meine vollen Kräfte wieder habe. Und sie, stimmt. Sagt sie sogar. Sagt sie wortwörtlich, das ist Dialog in
ich
der hab, Folge.
Ich hab sie gerade. Ich hab sie direkt vor mir. Ich sehe es gerade nur mit Untertiteln, warte mal.
Ja. So ist es nicht spannender, wenn, oder herausfordernder, bla bla.
Ja, sie versucht es gerade. Ich habe echt so falsche Erinnerungen.
Das ist 1:1 so.
Du hast recht.
Ich weiß.
Es ist ja so dämlich.
Ja, das ist 1:1, was ich gesagt habe.
Das war ja wirklich nur das.
Ja.
Okay, gut.
Und das war der Punkt, wo mich die Serie einfach dramaturgisch verloren hat.
Ja, ist schwierig. Also das ist einer der Punkte, wo man dann auch merken könnte, okay, ihr habt ein paar Mal die Drehbücher umgeschrieben, weil im Hintergrund viel passiert ist.
Ja, aber weißt du, du kannst nicht einen elementaren Konflikt aufbauen und eine Person, die durch Realitäten geht, um ihr Ziel umzubringen, nur um dann zu sagen, nee, ich suche doch die Herausforderung. Weil wenn das der Fall gewesen wäre, wäre es cleverer gewesen, wenn man sie im Hintergrund gesehen hätte, wie sie die beobachtet und sie will, dass sie wieder zur Stärke kommt, damit sie die Herausforderung hat und dann gegen sie kämpfen kann. Aber sie geht durch all diese Strapazen, um sie zu finden, um sie zu töten, damit die Hauptfigur ihr sagt, nee, du lass mal, später wird krasser. Okay. Das ist schlecht geschrieben. Das
ja,
ist
du hast recht.
Unfassbar.
Und sie sagt wortwörtlich okay. Ich hab's gerade nochmal gesehen.
Ja.
Okay, hier und das, ich war wohl doch zu müde.
Ja, das bringt mich dazu, weil mir wird dann in den Kommentaren vorgeworfen, ja, du hast die Folge ja gar nicht gesehen, du hatest, um zu haten. Und mir wird dann auch, hast du es geguckt, während du eingeschlafen bist? Nein, Herr Risch hat es geguckt, während er müde war. Und dann sag ich ihm, was mich wirklich stört. Und er sagt, stimmt. Also zu Hörer, so war das. Ja? Weil ich bin kein Hater, ich will das mögen. Ich will alles mögen, was ich gucke eigentlich. Ich will nicht gerne was gucken, was ich nicht mag. Das finde ich voll doof, Sachen zu gucken, die ich nicht mag. Und dann dachte ich mir, okay, aber jetzt kommt der Hexenspaß. Was uns dazu führt, dass der Rest der ganzen zweiten Folge daraus besteht, ein Fetch-Quest zu haben. Wir rekrutieren Figuren, die keinerlei Charaktereigenschaften haben, außer sie sind da. Und alles, was sie irgendwie ausmacht, wird mit 2 Sätzen kommentiert. und dann ist es eine Gruppe. Das erinnert mich an den ersten Suicide Squad Film.
Das hat doch gut, das erinnert dich auch an Blues Brothers. Das ist ja kein Punkt. Es gibt
Nein. In Blues Brothers wurde sowas geil inszeniert, weil jeder hatte seine Charaktereigenschaften und jeder konnte noch einen geilen Soul-Song singen oder sonst was. Und das waren ja echte Leute, die wir aus der Welt kennen, weil es ein Blues Brothers Film ist, der Musik zelebriert. Mhm. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man
es ist halt inhaltlich dasselbe. Das Ding ist halt, macht der eine Film besser? Ja, Blues Brothers ist einer der besten Filme aller Zeiten. Natürlich macht es besser als Agatha All Along.
Inhaltlich
kannst das machen als Struktur für den Film. Nicht inhaltlich funktioniert zur Hälfte auch so.
Ja, aber inhaltlich soll das viel mehr Ocean's 11 triffst du richtig. Blues Brothers soll das nicht sein. Ocean's 11 trifft das wirklich. Ja,
die Struktur ist dieselbe. Du castest Getting the Band Back Together könnte ein eigenes Filmgenre sein.
Genau. Aber es ist ja eher dieses auch ein bisschen Magnificent Seven und so weiter. Aber da hat auch jede Figur eigene Ecken und Kanten. Und das wird hier komplett gegen die Wand gefahren in der Folge, wo diese Figuren irgendeine Bedeutung haben sollten. Und haben sie für mich nicht.
Ja, ich bin dabei dir, dass es eine Behauptung ist, dass die Serie nicht sehr gut darin ist, diese Figuren zu erzählen. Ich bin aber ganz anders bei dir. Ich finde, dass es dann nicht komplett gegen die Wand gefahren ist, weil wenn ich mich jetzt zwischen den drei Folgen entscheiden müsste, was meine Lieblingsfolge von den dreien ist, würde ich sagen, es ist die zweite. Ich finde die unterhaltsam. Ich mochte die Figuren. Ich habe an vielen Stellen sehr gelacht, gerade bei dem Gwyneth Paltrow-Gags, die sie da eingebaut haben. Was ich auch sehr ballsy fand, übrigens von MCU-Projekt zu sagen, eine unserer wichtigsten Nebenfiguren oder Love Interests aus einer der größten Filmreihen, über die machen wir uns jetzt eigentlich ziemlich direkt lustig. Das fand ich schon ganz cool. Und du kannst ja auch gerade das Grinsen nicht verkneifen. Also mein größter Lacher war, als Agatha dieses Ja da einnimmt und sagt, One Jade Egg for the Road oder so. Mhm. Da musste ich tatsächlich sehr lachen. Also, nee, ich fand die zweite sehr charmant tatsächlich. Die bin ich ganz anders als die. Auch die hätte kürzer sein müssen, aber finde ich eigentlich ganz okay.
Na, ich fand, die schwächste war für mich die dritte, weil das war einfach
Escape Room.
Es war ein Escape Room. Das ist auch genau das, was ich beim Video sage. Es war ein Escape Room und es war halt, es kam mir auch vor, wie eine, alle sagen mir ja, und ich tauche jetzt gerade so ein bisschen wieder in die Welt ein der Videospiele nach Millionen Jahren. Mhm. Ja, aber das war so Videospiellogik aus, frühen 2000ern, Ende der 90er. Wir müssen das tun. Fetch Quest, so ein bisschen Rise of Skywalker Plot. Mhm.
Weißt du? Was ich da schlecht geschrieben fand, das muss man mal sagen, eine Prämisse dieser Fetch Quest ist ja, dass der Junge, der bei denen dabei ist, der ist ja minderjährig. Mhm. Und die Hexen, ich wiederhole, die Hexen. Und Agatha war ja sogar der Bösewicht in WandaVision, der Antagonist. Hier ist sie der Anti-Held, aber damals war sie der Antagonist. Sie haben ein Problem damit, dass der kleine Junge, offensichtlich erwachsener Mann, ein Glas Wein trinkt.
Ja,
weil das war ihr größtes Problem und nur deswegen funktioniert die Handlung. Hey, no, you're underage. Du darfst doch keinen Wein trinken. Du darfst mit uns dein Leben riskieren, aber Wein, das ist die Grenze, die wir sauberen Amerikaner hier ziehen. Unter 21 ist underage. Hallo, keinen Wein.
Da ziehen sie halt die Grenze, aber das ist das generelle Disney-Problem und da bleibe ich halt dabei, was uns auch gleich zum direkten Vergleich führen wird mit The Penguin. Mhm. Das wird uns gleich zum direkten Vergleich bringen mit The Penguin. Mhm. Disney schreibt sich immer wieder jetzt seit 10 Jahren, ich glaube es sind genau 10 Jahre seit Disneys Maleficent in die Kinos gekommen ist. Weil das war der Startschuss. Das war noch lange vorm MCU. Das war noch bevor das MCU diese Richtung gegangen ist, meine ich. Ja. Das war lange bevor das MCU.
Bevor es vielleicht sogar Disney gehört hat. Wann hat Disney gehört? 2012 hat es Disney gehört, oder?
Ja.
In Avengers. Also ein bisschen vorher, aber nicht viel vorher.
Also seit Disneys Maleficent behauptet Disney etwas und sind dabei so fucking inkonsequent. Aha. Und zwar, sie sagen, wir nehmen Schurken und packen sie in die Protagonistenrolle.
Ja.
Aber dann sind das nie mehr Schurken. Es sind teilweise nicht mal Anti-Helden. Maleficent ist missverstanden und eigentlich der Held und das, was wir als gut kannten, ist böse. Okay, habt ihr bei Maleficent gebracht. Wie sieht's bei Cruella de Vil aus? Ach, genauso. Die ist sogar lieb zu Dalmatinern und Dalmatiner probieren sie zu beißen. What? Okay. Gut, aber dann führen wir, wir haben Loki. Und Loki ist ganz klar ein böser Loki. Es ist der aus 2012, der gerade den, der gerade probiert hat, fast New York auszurotten. Mhm. Ja, aber eine Folge später ist er der Good Guy in meiner Serie. Okay, gut. Aber Boba Fett. Boba Fett, wir zeigen, er ist kurz davor, Baby Yoda zu erschießen für seine fucking Rüstung und er schießt Bib Fortuna tot, weil er einfach die Macht haben will. Seine Serie geht los, nee, die haben mich zurückgelassen und ich will mit Liebe regieren. Die haben dich nicht zurückgelassen, die dachten, du wärst ins Arschloch im Sand gefallen. So, so einfach ist es. Und was heißt die? Die sind alle tot. Die sind alle in die Luft gejagt worden von Lando, Han und Co. So, das ist keine Motivation mehr, die irgendwie Sinn ergibt. Aber du musst jetzt halt ein lovable Guy sein. Und das bringt uns perfekt zum, wie ein geschätzter Kollege namens Marco Risch sagen würde, Zirkelschluss. Penguin, der ist böse. Das ist ein moralisch fragwürdiger Mensch, der ganz klar Leute auch ermordet. Mhm. Und der ist aber im Vordergrund. Und uns diese Figur trotzdem näher zu bringen, ohne diese Taten zu verharmlosen, ohne uns zu sagen, er ist missverstanden. Nein! Ist er ein Mensch? Ja. Hat er eventuell auch hier und da sympathische Momente oder charismatische Momente? Mhm. Macht das vielleicht mit uns was Fragwürdiges? Wie können wir jemanden, der so ist, charismatisch finden? Das ist doch viel spannender. So funktionieren Mafia-Stories. Wir gucken uns Goodfellas an. Und Joe Pesci ist ein fucking Psychopath.
So funktioniert nicht nur generell Mafia-Stories, sondern so funktioniert die eine Serien-Mafia-Story, auf die The Penguin offensichtlich Sopranos. Beruht. Sopranos. Und auch nicht ohne Zufall. Wenn ich so richtig weiß, war ja, was, Terrence Winter, der zuerst der Showrunner war von The Penguin, bevor er ersetzt wurde oder gegangen ist?
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, es war Terrence Winter, der Boardwalk Empire gemacht hat.
Ja, ja.
Und der war früher Sopranos-Writer. So einer der wichtigsten Writer von David Chase.
Ja.
Und deswegen hat auch Boardwalk Empire so geile Sopranos-Vibes. Und deswegen ist auch The Penguin offensichtlich die Comic-Version von Sopranos. Und das war der größte Malus, den ich vorher bei dieser Serie gesehen habe. Und ich muss auch sagen, auch beim Gucken merke ich, ihr klaut euch so viel davon.
Ja,
ihr
ja.
Nehmt euch euren Tony Soprano und stellt ihm einen Christopher Moltisanti zur Seite, weil er halt auch jemanden braucht, mit dem er reden kann und der moralisch noch nicht komplett verdorben ist. Und jetzt aber langsam reingezogen wird in diesen Sog, genau wie der Zuschauer selbst, eine Figur zu mögen, die böse Dinge tut.
Du, es und ist auch ja genauso, aber das
keine
ist
Absolution
ja
erfährt.
Das ist ja die Kunst von solchen Stories.
Ja.
Und das muss ich sogar, und da kann man sagen, ja, der hat geklaut bei Taxi Driver und so weiter, das muss ich ja Joker zugute halten. Der erste Joker, wohlgemerkt, ja. Das ist jemand, der hat kein leichtes Leben. Das ist jemand mit Issues. Das ist jemand, der durch Scheiße geht. Aber am Ende des Tages, was macht er? Er erschießt einen Comedian, der einfach Witze über ihn gerissen hat. Mhm. Ja, das ist böse. Mhm. Das ist böse. Und er ist trotzdem unser Protagonist. Er bringt höchstwahrscheinlich, so ist es zumindest inszeniert, seine Therapeutin um. Am Ende des Films. Und läuft mit blutverschmierten Füßen durch den Raum und erlaubt sich eine Tom-und-Jerry-Nummer daraus. Mhm. Und es ist unsere Hauptfigur. Mhm. Das ist spannend. Das ist ballsy. Das ist riskant. Was Disney mit Star Wars macht, mit Marvel macht und mit ihren eigenen Klassikern macht. Ich warte schon auf hier Mufasa. Das wird der nächste Film sein, der genau das gleiche macht. Bin mir hundertprozentig sicher. Einfach nur, weil der Track Record so klar ist. Mufasa, mark my words, wird der Film sein, der uns zeigt, dass Scar die missverstandene Seele ist. Und der hatte wahrscheinlich sogar mal einen anderen Namen, der hieß Bob oder so. Und dann hat er die Narbe gekriegt von Mufasa. Und deswegen wurde er auch nur noch vom ganzen Löwenrudel als Scar bezeichnet. Und deswegen hat er solche Komplexe. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen.
Ich glaube auch, dass das passieren wird. Und nach dem Trailer war das relativ klar, finde ich.
Oder?
Und
das stört aber mich ungemein.
Stört aber auch die Hyperbel, weil Andor ist zum Beispiel eine sehr mutige Serie.
Andor ist extrem mutig.
Die gibt es Andor die extremen Ausreißer, die auch wirklich ausprobieren und machen und Boundaries pushen. Und die gibt es halt auch unter Disney. Aber du hast recht, dass dass viele
Ausnahmen bestätigen allerdings auch die Regel, mein Schatz.
Ja, aber auch da, du kannst ja nicht nur, es ist ja nicht einfach nur der Konzern schuld. Es ist schuld, wir sind doch schuld. Wir sind doch schuld, die ins Kino gehen und sich das angucken und die dann auf ihre Zahlen gucken und sehen, Lion King in Live-Action hat ja unfassbar viel Geld gemacht. Anscheinend okay, wollen muss, die das. Und davor war das bei Dschungelbuch so. Und davor war es bei Alice in Wonderland so. Und
ich davor war es, weißt du? Ich muss Fairness halber sagen, ich habe für keinen dieser Filme Geld bezahlt.
Also ja, aber es war meine Arbeit. Ist jetzt ja auch eine Hyperbel. Wir sind die Hyperbel für all die Leute, die da reingegangen sind. Und ich frage mich schon, ja, wo kommt das denn eigentlich her? Ich höre so viele Leute sich die ganze Zeit beschweren über die Live-Action-Sachen. Trotzdem gehen sie aber in die Filme rein und wundern sich dann, dass sie noch mehr davon kriegen.
Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, dass es jetzt auch, also ich habe auch das Gefühl, das geht jetzt auch mehr zurück. Weil zum Beispiel diesen Pinocchio, und ich meine, wir hatten zwei Pinocchios in einem Jahr. Einen von Guillermo del Toro und diesen absoluten Epic-Fail mit Tom Hanks.
Von Robert Zemeckis sogar noch.
Ja, aber das ist halt das Problem. Bei diesen Live-Action-Remakes, es hat nie eine Handschrift. Es ist kein Zemeckis-Film. Lion King ist kein Jon Favreau-Film. Dumbo ist kein Tim Burton-Film. So, weißt du, die sind alle aus einem Guss. Das ist Auftragsarbeit, weißt du? Das ist so das Ding. Das ist so das krasse Ding. Da kannst du, du kannst Tarantino nehmen. Und der macht dir nenn jetzt Baloo, Tailspin.
Du hast recht, also wir hatten jetzt da auch Ariel, die Meerjungfrau ist ja auch gefloppt. Das heißt, wir haben jetzt eine Phase, in der diese Sachen, die gerade noch so viel Kohle eingespielt haben, jetzt einer nach dem anderen floppen. Und anscheinend regelt der Markt hier auf jeden Fall doch. Es dauert aber sehr lange.
Ja, klar.
Es dauert sehr lange. Also über 10 Jahre, wie du auch gerade vorhin gesagt
und
hast.
Und am schockiertesten bin ich, weil ich mochte ja Moana. Magst du Moana?
Den habe ich mir tatsächlich bis jetzt immer gekniffen.
Der ist wundervoll.
Das habe ich von vielen Leuten gehört, aber ich habe
trotzdem also der hat wirklich diese Oldschool-Disney-Magie, von der man häufig spricht. Die hat er. Ich finde den richtig schön. Er
wirkt auf jeden Fall so, ja.
Der ist schön, der hat schöne Songs. Dieses Mädel, das auch immer die Hauptrolle, die Stimme leitet, hat die Stimme eines Engels, muss man sagen. The Rock als Maui ist krass gut. Also der channelt wirklich sowas wie einen modernen Genie. Muss man sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der das kann. Und was machen sie? Sie machen ein Sequel. Ja. Was okay ist, macht Sinn. Aber parallel, sogar mit dem gleichen Cast, ein Live-Action-Film.
Das ist doch bescheuert.
Und da fühle ich, also wer fühlt sich da nicht verarscht?
Das finde ich halt komisch. Also ich weiß ja nicht, weißt du, es gibt eine Sache, die mich immer daran stört und die auch in Guillermo del Toro daran stört. Es impliziert, dass Live-Action, also real gefilmt, eine höhere Kunstform wäre als Animation. So nach dem Motto, wir hatten jetzt eine tolle Geschichte auf dem Level, aber es geht ja noch ein Level höher. Nicht ein anderes Medium einfach nur und man kann es auch anders erzählen. Nein, wir machen dasselbe. Denk an Lion King gerade. Es war wirklich der Versuch eines Fast-Shot-by-Shot-Remakes mit minimalen Anpassungen, die den Film langsamer und lahmer gemacht haben.
Und du weißt, welche Szene sie rausgeschnitten haben. Eine der wichtigsten Charaktermomente in Lion King haben sie rausgeschnitten.
Und ersetzt durch einen Mistkäfer.
Ja, durch einen Kackeball. Durch einen Giraffen-Kackeball. Ich denke mir auch, diese armen, überarbeiteten VFX-Künstler, die irgendwie nach Hause kommen, ihre Kinder und Frauen nicht gesehen haben, seit wie viel Monaten. Ja. Und was hast du heute gemacht? Giraffenkacke bei 8 Stunden. Ja, aber ey, die Szene, die beste und wichtigste Charakterszene in Lion King hat es nicht ins Live-Action-Programm geschafft. Und da dachte ich mir, das ist nicht euer Ernst. Weißt du welche?
Nö, weiß es nicht mehr. Du hast mir das schon mal gesagt. Ich finde nicht, dass es die wichtigste ist.
Simba ist vor Rafiki. Und das ist die Lektion, die er lernen muss. Ja. Und Mufasa haut nicht Mufasa. Rafiki haut ihn mit dem Stock auf den Kopf. Auf den Kopf.
Ja.
Und er, it hurts. Und er, yes, the past can hurt. But you can either run from it or learn from it. Probiert ihn noch mal zu hauen. Und er weicht aus beim zweiten Mal. Ja. Das ist so, das muss er lernen.
Ja, ich weiß nicht, ob es die wichtigste Szene ist, aber es ist eine sehr schöne symbolische Szene mit viel Foreshadowing.
Yeah.
So. Aber diese habe ich gar nicht gemerkt, dass die
Live-Action gefehlt hat.
Die fehlt! Ich habe mich aber auch wirklich durchgelangweilt durch den Live-Action-Film. Also der hat mich wirklich gekillt.
Mann, be prepared ist ein fucking Poetry Slam. Be prepared, der coolste Song des Films.
Ach so.
Ist ein Poetry Slam.
Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr. Worauf wollte ich hinaus?
Penguin.
Der Markt reguliert das. Batman war ja auch ein überraschender Erfolg. Also überraschend im Sinne von mehr eingespielt als Justice League, glaube ich. Und mehr eingespielt als Batman Begins zu seiner Zeit, was schon mal cool war. Und jetzt hast du diese Serie, die jetzt zwei Jahre in der, auch ein bisschen in der Produktionshölle war, kurze Zeit. Es sind ja Unterschiede aufgefallen zwischen der Serie und dem Film.
Ja.
Mir sind zwei Unterschiede aufgefallen, also inszenatorische Unterschiede.
Ja.
Was ist dir aufgefallen?
Also einmal, das ist halt, man merkt halt auch, dass Matt Reeves sich so da, also klar, der ist einer der Executive Producers, aber er ist nicht Showrunner.
Ja.
Und The Batman, also es ist erstens ein anderes Genre, sogar inszenatorisch. The Batman ist erzählt wie eine klassische Crime-Noir-Story. Das bedeutet, es gibt sehr viele POVs, sowohl mit der Kamera als auch mit Voice-Overs. So etwas fehlt hier komplett. Aber passt hier auch nicht rein, fairnesshalber. Zweitens, wie Gotham ausschaut, was ich damit meine ist, in typischer, klassischer Detective-Noir-Fashion spielt The Batman fast nur bei Nacht und nur bei Regen. Hier sehen wir Gotham auch bei Tageslicht. Macht aber Sinn. Die Unterwelt schläft nicht. Batman ist tagsüber nicht aktiv. So, und das ist spannend. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Sowas wie die Dogs und bla.
Das zeigt dir das Gotham noch mal aus einer anderen Perspektive auch. Wortwörtlich genau. Aus Pinguins Perspektive, wie das für ihn ist, was für ihn Heimat ist zum Beispiel.
Ja,
wenn
ja.
er in seinem eigenen Neighborhood sitzt und seinen Slush schlürft. Das ist sehr schön, das ist sehr greifbar. Das sind sogar leichte, jetzt lass mich überlegen, ich würde sagen, Once Upon a Time in America Vibes.
Ja. Vibes,
also wenn sie da
nicht Vibes.
Irgendwas mit V oder W, in dem Fall mit V. Stimmt, Vibes sind was anderes.
Vibes ist, wenn du dir den Arsch abwischst.
Ja. Ich habe übrigens noch einen Zirkelschluss für dich. Lauren LeFranc, die heißt ja LeFranc? Eigentlich müsste nur LeFranc heißen. Lauren LeFranc, die Showrunnerin von Penguin, die es dann am Ende war, also von Terrence Winter übernommen hat, die hat schon mal eine Marvel-Serie als Produzentin betreut. Weißt du welche?
Nö.
Agents of S.H.I.E.L.D.
Ach, krass.
Ja, dann habe ich nie wirklich geschaut. Ich habe Agents of S.H.I.E.L.D. nur zwei Folgen geguckt oder so.
Habe ich nie gesehen.
Ist nicht meins.
Ich liebe die Robot-Chicken-Verarsche von Agents of S.H.I.E.L.D.
Die kenne ich nicht.
Die ist brillant. Das ist so,
okay, die muss ich sehen.
Die ist so, on the next episode of Agents of S.H.I.E.L.D. Und da hast du so ein Büro und da ist irgendein Agent. Oh, Thor was just here and you missed him. So.
Er hat auch noch Drehbücher geschrieben, zum Beispiel für die Serie Chuck, die habe ich immer sehr gemocht.
Ja, die mochte ich auch.
Die, und ja, dafür kennt man sie hauptsächlich. Es gibt noch eine andere Serie, die kenne ich nicht, Impulse. Und sehr lange her Hemlock Grove, beides kenne ich nicht. Also eher ein unbeschriebenes Blatt, hat ein Projekt übernommen, das Terrence Winter aber begonnen hat, als jemand der Boardwalk Empire gemacht hat. Und ich finde, das sieht man der Serie sehr stark an. Und dass sie halt natürlich von Matt Reeves beeinflusst ist. Die zwei inszenatorischen Punkte, die mir aufgefallen sind, die, also ihr könnt mich gerne da draußen korrigieren, aber ich finde, das ist sehr auffällig. Erstens, wie anders die Kamera ist. Passt diese Serie zu The Batman? Ja, total. Also das Gotham, halt nur bei Tageslicht und so weiter. Schöner Kontrast zu Batman. Aber könnte auch an vielen Stellen gar nicht so viel anders sein. Also nicht noch mehr anders sein. Pinguin ist durchgehend sehr shaky gefilmt. Sehr aus der Hand, overshoulder gefilmt. Sehr authentisch, nicht so diese ruhigen Kameraeinstellungen. Ganz am Anfang eine, ja. Aber das ist die noch, die sie aus The Batman genommen haben. Als er eben am Fenster steht. Das ist einfach eins zu eins das aus dem Kino. Das ist das andere Footage, das
sie yeah, eigentlich nicht mehr haben. Man sieht auch die Transition krass. Übrigens, wenn es eine Sache gibt, die mich jetzt schon stört, die muss ich einfach sagen, die muss ich loslassen.
Ja?
John Turturro war für mich eventuell die Standout-Performance des gesamten Films The Batman. Er als Falcone war so unglaublich geil, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist, wie gut er ist. Ja? Mhm. Und er wurde ja am Ende von The Batman ausgelöscht. Und uns ist klar, dass es Flashback-Episoden geben wird, weil sie ihn recastet haben. Und dafür haben sie sich Mark Strong rausgesucht.
Der ein sauguter Schauspieler
ist. Der ist ein sauguter Schauspieler. Aber man sieht in den Gotham City News ein Bild von Falcone und das ist Mark Strong und nicht mehr John Turturro. Mhm. Und der Schnurri und die Perücke, die sind sehr offensichtlich.
Ja.
So sehr offensichtlich. Also es sieht halt wirklich aus wie Mark Strong, der sich als John Turturro verkleidet. Und
schon ein bisschen.
Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Das Bild ist auch wirklich nicht gut.
Das Bild also, sieht furchtbar aus. Das ist das eine,
was mich... Das kann man doch unschärfer machen oder so. Das ist ein Zeitungsausschnitt, den ihr uns da zeigt.
Das ist das eine, was mich gestört hat. Das ist so, wie wenn Mark Strong zum Set von The Batman kam, um John Turturro kurz zu verarschen, so mit Perücke, bla, hey.
Es sieht auch sehr aus wie Mark Strong in Guy Ritchies Rock'n'Roller.
Ja.
Da spielt er ja auch einen Mafiosi. Und da gibt's auch ein Flashback, wo man ihn jünger sieht. Und so sieht er, genau so sieht er da aus.
Und das Problem ist, Mark Strong, ich meine, er hat schon häufiger Gangster gespielt, aber dann spielt er Cockney-Gangster und Irish-Gangster.
Nee. Ein Kick-Ass spielt er einen Italo-Gangster.
Stimmt.
Es ist seine Rolle aus Kick-Ass auch.
Aber John Turturro war also so brillant. Also
hat es noch mehr gepasst, aber ist er nicht hispanischer Hispanic?
John.
Ist ja auch kulturell ein bisschen aufgesetzt. Ey, aber hey, Batman Begins, es ist halt auch einfach der leider auch Verstorbene aus Rock'n'Roller, wie heißt er nochmal? Tom oder Tim?
Ah ja, Wilkinson.
Tom Wilkinson. Der hat ja Falcone vorher gespielt und er war so kurz davor, seinen britischen Akzent durchklingen zu lassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber er hat es trotzdem klasse gemacht.
Ja, er hat es super gemacht, aber er war jetzt nicht ein Italo-Amerikaner. Ja. Er war halt Tom Wilkinson, der ein Bösewicht
und
spielt.
Und John Turturro ist sehr wohl italienisch.
Verarsch mich nicht, echt?
Sizilien.
Okay, ich nehme alles zurück. Ich dachte wirklich, okay, vielleicht habe ich mich zu sehr davon blenden lassen, dass er bei Big Lebowski Jesus gespielt hat. Und seitdem dachte ich immer, dass John Turturro südamerikanischer Herkunft ist. Oh Gott. Da siehst du, was für ein guter Schauspieler ist. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Der Italo-Amerikaner, okay. Sizilien. Aber Mark Strong ist es definitiv nicht.
Ja.
Okay. Ja, wenn er sogar sizilianische Wurzeln hat, ja, dann passt ja noch besser, um Himmels Willen. Ja, aber okay. Das ist das eine. Die Kamera ist ein bisschen handheld. Nicht nur das. Das ist ja, weil es eine Serie ist, eine digitale Kamera. Serien nimmt man heutzutage digital auf, die nimmt man nicht auf Film auf. Natürlich nicht. Jetzt ist es so, The Batman hat auch eine digitale Kamera und zwar sehr geilen Digitalkamera-Look. Aber Craig Fraser, der auch Dune gemacht hat, hat bei The Batman das gemacht, was er auch bei Dune gemacht hat. Er hat beide Filme digital gedreht, hat sie aber im Post-Production-Process, hat er die noch mal auf Filmmaterial gejagt und dann noch mal digitalisiert.
Mhm.
Das hat dafür gesorgt, dass ein komplett digital gerichteter Film einen sehr analogen Look hat. Und zwar nicht durch so einen billigen Filter. Weißt doch, wir hatten die Diskussion ausgiebig bei Longlegs, dass man das auch mit bloßem Auge den Unterschied sieht. In The Batman und in Dune führt das zu einem Look, der schon ein bisschen digital ist, aber gleichzeitig sehr analog und greifbarer Kinomagie. So wie manche Filmemacher es eben haben wollen. Eben ein Denis Villeneuve oder eben ein Matt Reeves.
Mhm.
Diesen Prozess haben sie hier natürlich nicht gemacht. Das ist, das hat überhaupt gar keinen analogen Look. Passt aber auch zu einer Serie heutzutage. Man erwartet das ja nicht von Serien. Man erwartet keinen CinemaScope. Die Serie ist ja nicht in CinemaScope. Was ich schon mal sehr erfrischend finde, weil ich hasse das. Ich hasse es, wenn Serien CinemaScope sind. Die sind nicht fürs Kino. Warum habe ich dann Balken im Bild? Man kann so schöne Sachen machen mit einem vollen 16:9 Bild oder von mir aus es gibt so einen anderen Widescreen, wo unten ganz kleine schwarze Balken sind. Game of Thrones war komplett 16:9. House of the Dragon hat diese kleinen schwarzen Balken, damit du eine andere Kartrage hast. Okay, schön, kann man machen. Aber nicht CinemaScope. Und Agatha All Along ist übrigens ein CinemaScope wie die meisten MCU-Serien.
Ja, als sei denn, sie sind im Escape Room, dann sind sie bei Fullscreen auf einmal.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das fällt dir,
also ach, in dem Moment, wo der Umschnitt ist in das neue Szenario, oder was?
Genau, ja. Also das haben sie beibehalten. Das ist halt so ein bisschen, das fällt einem noch mehr auf, wenn man mit Bildmaterial aus der Show schneidet. So, habe ich ja gemacht.
Ah, ja.
Aber, ja.
Bei WandaVision ist es mir aufgefallen.
Bei WandaVision, ja gut, da ziehen sie ja alles durch. Da haben sie 4:3, da haben sie CinemaScope, da haben sie Fullscreen, ja.
Aber auch da macht Agatha All Along übrigens einen Fehler, weil eine True-Crime-Serie basierend auf einer dänischen True-Crime-Serie hätte niemals CinemaScope-Balken benutzt.
Ne, hätten sie auch nicht. Das hätte Fullscreen.
Ja, das wäre Fullscreen gewesen. Und dann hätten sie eigentlich in dem Moment, wo sie aus dieser Vision aufwacht, dann hätte es Fullscreen sein müssen. Egal. CinemaScope meine ich sein müssen. Das ist ein Unterschied. Also es hat nicht diesen Kinolook, was aber auch okay ist. Was aber auch dafür sorgt, dass in vielen Momenten, wo eben Gotham, wie du sagst, einer der Hauptdarsteller ist, und das ist hier auch so in der Serie, mehr als in New Jersey zum Beispiel, finde ich, in Sopranos. New Jersey ist zwar auch ein großer Teil, die Lebensrealität von New Jersey, gerade auch im Intro. Im Intro fast noch mehr als im Rest der Serie. Und hier ist es so, Gotham ist wirklich ein ständiger Begleiter in fast jeder Szene. Mhm. Und dadurch, dass es nicht mehr Kino ist, hast du aber auch hier und da Shots, wenn du das in Full HD oder vielleicht sogar in 4K, kann man es, glaube ich, noch nicht gucken, sehen solltest, siehst du, dass du bei Serienbudget an deine Grenzen stößt.
Ja.
Dass dann halt ein digitales Auto gerade durch ein Digital Matte Painting fährt. Und dass das jetzt nicht eine echte Stadt gerade ist und dass sie das garantiert nicht in Liverpool gedreht haben.
Mhm.
Ja, ist halt so. Das ist ein bisschen schade, aber nicht schlimm. Ich finde, das tut der Serie trotzdem keinen Abbruch, weil sie so atmosphärisch ist.
Ja.
Eine ganz kleine Sache, die mir noch aufgefallen ist, weil wir werden jetzt ja auch über den großen Colin Farrell reden müssen, der ja wieder unfassbar gut ist.
Ja, also er ist unglaublich. Also er ist ja, weißt du, und es gibt Leute, die sagen, ja, der hat eine Maske, aber der kann, nein. Er verschwindet in die Rolle.
Ja.
Von allem her. Von seinem Gang, vor allem von seinem brillanten American-Italian Accent. Der ist nicht gut, der ist brillant.
Mhm.
Ja. Ich mag wirklich sogar, wie man ihn körperlich auch mal darstellt und dass wir auch mal sehen, wie kaputt so sein Fuß ist und alles.
Das ist wirklich, dass man ein bisschen mehr versteht, warum er wartet wie ein Pinguin.
Genau. Ich finde ihn unglaublich stark.
Mhm.
Und dass man auch seine Schwächen sieht. Er hat dieses impulsive Tommy, perfekter Vergleich zu Goodfellas. Das ist Joe Pesci auch ein bisschen drin.
Ja, weißt du? Ist auch schon sehr Tony
einfach. Es ist Tony Soprano und es ist Tommy aus Goodfellas. Es ist so eine Ehe aus den beiden, finde ich.
Ja, von mir aus.
Christine Milioti ist der absolute Wahnsinn.
Sie wäre eine fucking gute Harley Quinn gewesen, ne?
Sie ist, nee, ich finde sie gerade
hier. Aber sie wäre auch eine tolle Harley Quinn, so ja, wie sie spielt.
Aber sie ist großartig. Also sie ist nicht gut, sie ist großartig. Ich finde, sie ist jetzt Stand fast Oktober 2024 jetzt schon mein Lieblingsantagonist in einer TV-Show 2024. Und das nach einer Episode. Es ist krass, was sie mit ihren Augen macht. Es ist krass, was sie, sie ist, das habe ich auch in meinem Video thematisiert, die Serie ist sehr gut darin, darauf einzugehen, Gotham City hat ja zwei Arten von Bad Guys. Es gibt Bad Guys, die nach Arkham müssen. Es gibt Bad Guys, die nach Blackgate Prison müssen. Den Penguin würdest du nicht nach Arkham schicken. Der würde in den Knast gehen.
Mhm.
Aber nicht nach Arkham, er ist nicht verrückt.
Mhm.
Sie ist der schmale Grat zwischen beidem. Und das ist eine sehr spannende Rolle zu spielen. Und das ist auch eine sehr dankbare Rolle zu spielen. Und sie wird der Nummer krass gerecht. Sie ist unberechenbar. Ich liebe diese kleinen Einfälle, wie wenn sie essen geht mit ihm und sie ist gerade frisch aus dem Gefängnis raus. Wie sie frisst wie ein Schwein, weil sie ausgehungert war im Knast. Ja? Ich mag,
weil sie das Essen nicht gewöhnt ist. Also so
ja, genau, sie ist dieses gute Essen nicht mehr gewöhnt. Ich mag es, wie sie auf der einen Seite strategisch ist und auf der einen Seite aber auch ihre mentale Instabilität rauskommt, ohne dass das als Schwäche charakterisiert wird, was ja häufig der Fall so im modernen Bad Guy Writing ist. Der hat nicht mehr die Kontrolle und die Autorität, weil er einfach nur rumschreit. Mhm. Das ist bei ihr nicht der Fall. Und so jemanden an der Spitze der Falcone-Familie ist gruselig. Und ja. Ich finde, sie macht das ziemlich stark. Also ich hoffe, dass sie so weitergeschrieben wird. Und ich hoffe, dass Christine Milioti auch noch weiter uns erhalten bleibt mit tollen Sequenzen. Wie denen, wie sie zwischen freundlich und psychopathisch wechseln kann. Und das wirklich in einem Fingerschnipsen ist super. Absolut super.
Ja. Für die, die gerade nicht wissen, wen sie sich vorstellen sollen, weil sie die Serie noch nicht gesehen haben, möchte ich einfach mal empfehlen, noch mal How I Met Your Mother zu gucken.
Tracy.
Das ist die Mutter.
Ja, Tracy. Ja. Also, wo sie die süßeste ever in der Serie, ich fand sie auch dort wundervoll. Also, ich finde, sie war da ja wirklich wundervoll in How I Met Your Mother.
Und wo hatte sie, in welcher Serie hatte sie einen kurzen Auftritt unter der Regie von Steve Buscemi?
Boardwalk Empire?
Sopranos.
Sopranos. Ja, stimmt, da war sie auch. Sie war auch bei Sopranos.
Und Buscemi war ihr Regisseur sogar in der Folge.
Krass.
Ja, das war eine ihrer ersten Auftritte überhaupt. Sie war irre nervös, hat sie gemeint, sie hat im Prinzip nur 3 Sätze gehabt. Da war sie jemand, der heiraten sollte. Ich kann nämlich nicht mal mehr welche Episode. Wobei beim letzten Rewatch habe ich sie 1000% erkannt. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern.
Ja, weißt du, dass sie auch in einem Scorsese-Film mitgespielt hat, was der ultimative Zirkelschluss ist?
Irishman?
Nein.
Warte, lass mich überlegen.
Kein Gangsterfilm, ein Kein krimineller Gangsterfilm. Wolf of Wall Street.
Was im Wolf? Ach so, ja, stimmt. Sie war die Ex-Frau.
Sie war die Ehefrau von Jordan Belfort, von der er sich hat scheiden lassen.
Ja, genau.
Die Ex-Frau. Um Margot Robbies Charakter zu heiraten.
Ja, stimmt.
How I Divorced Your Mother.
Oh Gott. Ja. Das hat sie auch gemacht. Mein Lieblings-Internet-Ausschnitt ist so immer noch von ihr, als sie mit dem Ted-Darsteller, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, auf einer Bühne stand.
Josh Radnor.
Stimmt, Josh Radnor. Und sie haben dieses Lied gesungen aus der Kassette von dem Auto, das stecken geblieben ist. I Would Walk for 100 Miles.
Ja, yeah, von The Proclaimers aus. Welchem Film ist das?
Aus welchem Film?
Mhm.
Filme haben es bestimmt mehrere benutzt, aber ist es tatsächlich zuerst in einem Film benutzt worden? In welchem Film denn?
Benny and June.
Benny and June.
Ganz süße Rom-Com mit Johnny Depp.
Kenne ich gar nicht.
Ja? Daher kommt das. Guck dir mal das Musikvideo zu The Proclaimers an von I Would Walk 5. Da kommt, im Musikvideo sind nur Szenen aus dem Film andauernd.
Ach, witzig. Nee, wusste ich nicht. Aber ich mag diesen Ausschnitt. Wie ist der Standardkommentar unter diesem berühmten viralen Ausschnitt? So stellen sich die Leute Ted und Tracy vor. Und vielleicht wäre das das richtige Ende von How I Met Your Mother. Sehe ich nicht ganz so, aber ich finde ich mag die Vorstellung, dass sie so in Wirklichkeit gelebt haben. Naja, also ich habe eine ganz große Sympathie zu Christine Milioti und du hast absolut recht. Die spielt das wahnsinnig gut, weil den Wahnsinn in ihren Augen siehst du so richtig, auch gerade wenn sie ruhig ist. Es ist natürlich auch ein bisschen comichaft, aber es ist immer noch eine Comic-Film-Serie.
Und es basiert ja auch auf einer Figur, die ist tatsächlich.
Die ist aus den Comics. Ja. Die haben sie sich nicht ausgedacht für die Serie, die ist aus den Comics. Ich kannte die nicht, aber ich.
In The Long Halloween ist sie auch am Start übrigens.
Ja, sie hatte. Ja, stimmt, The Hangman.
Mhm.
Ja. Ich meine, sie droppen den Namen, ist jetzt kein Spoiler. Aber auch geil, dass sie so genannt wird und dass es direkt so etabliert wird. Ich mag das sehr. Und wir waren auch so gefühlt kurz davor, dass der Joker auch noch einen Auftritt hat. Weil es gibt auch wirklich diese Szene, als Colin Farrell, also als der Pinguin, Oz Cop, als er ins Gefängnis geht, um Salvatore zu besuchen.
Salvatore Maroni, ja.
Ja, Maroni. Die, von denen sie geredet haben, halt in The Batman, die gestürzt worden sind, bevor Falcone in die Macht kam. Falcone. Und wie das gefilmt ist, ist cinematografisch angelehnt an die Deleted Scene, als der Batman den Joker besucht.
Genau.
Es ist auch fast, also auch, dass du die Türen hörst, wie sie auf und zu gehen, wie er quasi in den Frame reinläuft. Das ist 1:1 dem entlehnt. Und das sind schon sehr große The Batman-Vibes. Die Serie fängt ja auch an mit The Batman, mit dem Score.
Yeah.
Aber, also auch mit einem Bild aus The Batman, aber dann verschwindet es und die Serie wird was zu was Eigenem.
Ja.
Und hat als Theme für die erste Folge Working 9-to-5.
Ja, das ist ziemlich halt geil, von Dolly Parton. Nice.
Ja, aus Deadpool haben wir das ja schon mal gehört. In Deadpool 2. Also auch passend wieder in der Comic-Verfilmung. Ich bin auch, genau wie du, ziemlich begeistert. Ich habe noch eine Sache.
Clancy Brown. Clancy Brown war super.
Ja, auch, stimmt.
Ich habe
neulich ein Fact gelesen, weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht überprüft. Sag du es mir mal schnell. Hat Clancy Brown in SpongeBob SquarePants im englischen Original Mr. Krabs gesprochen?
Nee, ich glaube nicht.
Das habe ich nur gelesen. Und ich dachte so, hä? Echt? Das kann nicht sein. Also ich habe SpongeBob Schwammkopf ist halt etwas, was ich halt immer auf Deutsch gesehen habe. Muss ich fairerweise sagen, weil so war es halt früher mit dem Fernsehen und so.
Doch, tatsächlich.
Echt? Das ist Mr. Krabs?
Ja, krass.
Ich hatte keine Ahnung. Ich meine, irgendwie passt es, aber man kann es sich auch nicht vorstellen.
Weißt du, wer er für mich immer sein wird?
Ja, so viele verschiedene Sachen, wie er schon gespielt hat, so einiges.
Calvin aus Lost.
Ja, stimmt, da spielt er auch mit.
Push the button.
Hat er nicht in Star Wars sogar zwei Rollen? Also einmal hat er diesen Roten gespielt und ich glaube, in Clone Wars hat er was ganz anderes gemacht. Sprecherrolle.
Er hat halt so eine geile Stimme, ne?
Ja, klar. Na egal, worauf ich hinaus will. Ich habe eine Sache bei Colin Farrell, ne? Also wir sind uns einig, der spielt das fantastisch. Ja, ich finde, insgesamt ist aber seine Rolle angelegt wie eine Version von Tony Soprano. Also der Anfangsmonolog, der Monolog, den er am Anfang hält, über einen Gangster in der Nachbarschaft, ne? Der auch wirklich, finde ich, einer der stärksten Momente in der ganzen ersten Folge ist. Das könnte 1:1 Tony erzählt haben. Oder? Also wirklich bei der Psychoanalytikerin. Also 1:1 hätte das von ihm sein können.
Ja, und gleichzeitig ist dann auch dieser Moment, weil Tony hatte ja nicht die beste Beziehung zu seiner Mom in The Sopranos. Das ist dann wieder aus Goodfellas mit Tommy. Der bei
die
seiner
Mutter ihn so pusht?
Ja, der bei seiner Mama so ein Süßerchen ist.
Ja, aber es ist schon wieder sehr Tony, weil du hast eine sehr dominante Frau im Leben dieses Mannes, der offensichtlich schon von Kindheit an auch durch sie geschädigt wurde. Also Sopranos überhaupt, ne? Die geilste, also ist ja meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten und ich
dachte immer, es ist Berlin Tag und Nacht.
Wir hatten schon ein paar Mal das Thema, dass so eine Sopranos gibt es auch kein HBO mehr, kein Game of Thrones, Serien wie Breaking Bad und House of Cards haben sich davon beeinflussen lassen extrem. Das kommt alles dazu und das macht Sopranos noch besser, als es sowieso schon ist für mich. Aber die Serie, auch wenn es eine Mafia-Serie ist, die ist nicht entstanden, weil David Chase gesagt hat, ich habe Bock, eine Mafia-Serie zu machen, sondern der war in Therapie und hat in Therapie festgestellt, dass vieles, was in seinem Leben falsch läuft, damit zu tun hat, dass er eine narzisstische Mutter hatte, die ihn, nicht ausgebeutet, aber drangsaliert hat. Und vieles in seinem Leben ist dann daraus entstanden. Und das war der Impuls, Sopranos zu machen. Und wenn man das weiß, dann sieht man auch die ersten zwei Staffeln mit anderen Augen. Und das ist etwas, was hier schon ein bisschen stark mitverankert ist. Ja. Der Pinguin wäre nicht der Pinguin, wenn nicht seine Mutter gewesen wäre.
Ja.
Und das nicht wegen der Geburt. So, insofern wieder sehr ähnlich. Colin Farrell wieder meisterhaft. Und ehrlich gesagt, das freut mich an der Serie noch mehr. Weißt du, wenn man eine Sache nach The Batman gedacht hat, dann, ich will mehr von diesem Pinguin sehen. Also, Colin Farrell hat ja wirklich jede Szene gestohlen, in der er vorkommt.
Ja.
Außer wenn der Batman in Zeitlupe und kopfüber quasi auf ihn zuläuft. Ja. Da geht's nicht um den Pinguin, da geht's um den Batman. Aber in allen anderen Momenten ist es immer, Colin Farrell owned die Szene. Immer. Und natürlich hier auch, er spielt das so geil. Wie du sagst, ne, der verschwindet hinter dieser Maske. Es gibt nur eine Sache, die ich an dieser Stelle kurz kritisieren möchte. Und das nur, weil ich diese Inception habe und ich sehe sie jetzt immer. Und wenn du willst, mache ich dir jetzt dein Kostüm kaputt. Ich mache dir jetzt eine Inception, okay? Mhm. Wenn ihr das nicht hören wollt da draußen, überspringt mal kurz eine Minute. Das ist mir nämlich in The Batman aufgefallen, dass sie etwas gemacht haben, was bei Fatsuits oft falsch gemacht wird oder nicht gut gemacht wird. Wenn man das richtig macht, und das war bei Colin Farrell in The Batman der Fall, dann ist die immer diese Illusion perfekt. Mhm. Die Hände. Mhm. Wenn du jemanden in ein Fatsuit packst, oft sind die Hände entweder zu dick und zu unecht oder sie sind einfach die normalen Hände. Und in The Batman haben sie Mischung geschafft aus dicke Hände, die echt aussehen, mit Haaren drauf. Mhm. Das sah einfach echt aus. In den Close-Ups hat man es gesehen. Ich habe wirklich gedacht so, holy shit, selbst die Hände haben sie genäht bei ihm. Nicht in der Serie. Mhm. In der Serie sind es immer die normalen Hände von Colin Farrell. Achte mal drauf. Wenn er das Handy benutzt oder so, du siehst die normalen, schlanken Finger von Colin Farrell.
Aber ich liebe ja allein den Screentest. Das musst du mal sehen. Das ist so ein geiles
Short. Den Screentest habe ich nicht gesehen.
Es gibt so ein Short auf YouTube. Das ist aber doch zu The Batman. Ja, als er das erste Mal in die Maske gekommen ist, hat er selber einfach angefangen, mit dem Gesicht zu spielen. Mit der Intonation zu spielen. Hat einfach improvisiert so ein Tough-Guy-Talk mit dem, der ihn gefilmt hat. Und das ist unglaublich. Also es ist so unglaublich.
Ich meine, ich habe eine Generalkritik an der Sache. Ich frage mich, warum nehmen wir nicht einfach einen Schauspieler, der so aussieht? Weil es gibt genug Schauspieler, die so aussehen. Also du brauchst nicht einen fucking Colin Farrell in ein Kostüm stecken, in ein Fatsuit stecken, um eine dicke Person spielen zu lassen. Aber ich muss sagen, das verschwindet so sehr. Und wer hätte das jetzt, ich frage mich halt ernsthaft, wer hätte das besser spielen können als Colin Farrell?
Ja, aber gleichzeitig, guck mal, ich finde, das ist auch eine gewisse Kunst, mit Masken zu spielen. Und ich finde, das ist eine Kunst, die voll verloren geht. So, ich finde, weil immer auch radikal akkurat gecastet wird, das erinnert mich wirklich zurück ans klassische Schauspiel. Spiel mit Masken, spiel mit Kostüm. Hab ein Kostüm und kreiere aus dem Mix von der Craftsmanship von krassen Kostümdesignern und deinem Talent erschaffe eine eigene Figur. Und ich finde, das ist etwas, was in der Kunst durch, der ist halt auch ein bisschen völlig, lass den mal in die Rolle hauen, manchmal verloren geht. Weil es geht ja auch immer noch darum, eine künstliche Figur zu erschaffen und sie soll sich echt anfühlen. Und der Kunstprozess kann dadurch auch manchmal ein bisschen leiden. Und
ich finde, du hast recht, ja. Es kann ja nicht immer sein, dass man nur ein Gesicht casten will. Ja. Also wir brauchen einen Robert Downey Jr. für die Rolle, weil die Leute mögen Robert Downey Jr. Aber warte mal, ist er nicht schon gestorben? Na, ist egal, wir nehmen Robert Downey Jr. Die Leute mögen ihn, die werden ausrasten auf der Comic-Con.
Ja.
Natürlich werden sie ausrasten deswegen, aber.
Und ich finde das spannend, weil Colin Farrell wurde früher immer nur gecastet, weil er ein Hübscher war. Es war ja sogar bei Scrubs, hat er einen Gastauftritt, wo sich Elliot und Carla direkt in ihn verlieben.
Ja.
Und du nimmst dann den und machst ihn so hässlich wie möglich, so eigentlich.
Mhm.
Und er rockt. Ich finde das wundervoll. Ich finde das ganz geil. Das haben die ja auch mal sogar hat sie nicht einen Oscar dafür gekriegt, mit Charlize Theron gemacht?
Monster.
Genau. Wahnsinn.
Aber das ist aber wieder typisch Hollywood. Wenn Menschen sich hässlicher machen, hübsche Menschen sich hässlicher machen, dann steigen ihre Oscar-Chancen.
Ja.
Oder du lässt die, wie war das nochmal bei DiCaprio? Du schmeißt ihn ins kalte Wasser und er tut so, als wäre ihm kalt.
Ja, gut. Also The Revenant ist halt wirklich für mich keine Performance mehr, weil du, wenn du mich jetzt nimmst, ja, du schmeißt mich ins Eis, mir ist kalt und ich friere und du gibst mir Walarschloch zum Essen und ich esse es und sag, BI ist eklig. Das ist Leos Performance in dem Film. Also in dem Film ist die tatsächlich schauspielerisch anspruchsvolle Performance ist Tom Hardy. Ganz klar in The Revenant. Der ist super.
So zu reden, dass einen gar keiner mehr versteht, ist schon.
Ja, aber er verliert sich auch voll in die Rolle. Aber DiCaprio ist ja ein super Schauspieler und hat so eine Bandbreite an unfassbaren Performances. Und dann gibt man ihm den Oscar für, wir haben ihn ins Eis geworfen, ihm war kalt, wir haben ihm Walarschloch gegeben, er fand's eklig.
Aber kennst du auch so eine Performance-Inception von DiCaprio? Es gibt keinen Film, in dem man nicht ausrastet und schreit.
Doch.
Welcher?
Gilbert Grape.
Gilbert Grape?
Mhm.
Sicher?
Da weint er einmal kurz, aber in Gilbert Grape, wo er diesen geistig behinderten Jungen spielt, das ist so krass.
Und er rastet nie aus in dem Film.
Das ist eine seiner besten Performances.
Habe ich nie gesehen.
Er spielt den ja so echt. Das ist ja gruselig.
Okay. Warte. Hast du mir mal eine schöne, hast du mir meine schöne Allegorie kaputt gemacht? Wie heißt denn der Film? Heißt der wirklich Gilbert Grape ab? Mhm. Ich habe den nie gesehen.
Mit Johnny Depp in der Hauptrolle.
What's Eating Gilbert Grape? Und das ist der eine Film, den man nicht ausrastet. Ach, warte mal, war da noch, da war doch noch super jung und
ja,
ja, doch, davon habe ich schon mal Bilder gesehen.
Ja, nee, das
ist ja toll. Okay, da ist ein Kind.
Aber ja, aber diese Performance gibt die dir
ja, mal. Ja, okay.
Das die ist Oscar okay. Würdig.
Dann nehme ich es, ich variiere es durch, es gibt keinen erwachsenen Leonardo DiCaprio, der in einem Film nicht einfach ausrastet und schreit.
Ja.
Okay, können wir uns darauf einigen.
Ja. Na gut, ich würde sagen, sind wir jetzt fertig?
Ja. Wir haben eine klare Empfehlung. Wir werden zum Finale vom Pinguin, wenn wir nochmal drüber reden, dann über alle Folgen, über alle. Sind es 8 oder 10? Auch 8, oder glaube ich. Ja, 8. Und ja, habe ich richtig Bock, muss ich echt sagen. Also, wir nehmen an einem Freitag auf und ich dachte, weil der Release-Termin in den USA ist immer freitags, dass wir heute über die ersten 2 Folgen reden konnten. Und ich habe mich heute Morgen dabei erwischt, dass ich wirklich sauer war deswegen.
Ja, Deutschland.
Ich hatte so richtig Bock, Montag weiterzugucken. Aber ich habe ja alle Screener, deswegen ist auch wieder albern. Ich kann auch einfach alle hintereinander weggucken, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fürchte nur, vielleicht an meinem freien Tag. Ich will dafür die Hand nicht ins Feuer legen. Aber es könnte passieren versehentlich, weil ich jetzt schon süchtig nach dieser Serie bin.
Ja.
Und was mir dabei noch aufgefallen ist übrigens, damit sind meine 2 Lieblings-Comic-Serien der letzten Jahre definitiv 2 DC-Serien.
Ja, und es sind beides, das ist, kann ich, glaube ich, noch abschließend sagen, sind beides Serien, bei denen ich skeptisch war. Und du warst auch skeptisch. Du warst bei Peacemaker sehr skeptisch. Mhm. Weiß ich noch, wir haben damals nämlich was von der Comic-Con bequatscht. Da waren wir beide sogar noch hoffnungsvoll, was Black Adam angeht. Mann, waren wir blauäugig. So. Und auf jeden Fall, ich habe dir da auch richtig Laune drauf gemacht und gesagt, wie geil die Comic-Vorlage ist. Und dann war das so eine Scheiße. So. Aber nee, ich war skeptisch, was Pinguin angeht, und ich war skeptisch, was The Suicide Squad Spin-off angeht, weil ich dachte, das ist einfach nur Melken von etwas, was gut funktioniert hat und sollte man vielleicht nicht anfassen. Und in beiden Fällen war es wirklich geil, richtig geil.
Und beides unter der neuen Schirmherrschaft von James Gunn. Bis jetzt hat er einen guten Track-Record. Mal gucken. Auch wenn das jetzt weniger eine James-Gunn-Serie ist. Das darf man jetzt auch nicht so viel Credit geben. Die wäre auch entstanden, wenn er jetzt nicht der neue Chef von DC wäre.
Ja, ja, das ist das, was er gesagt hat. Das bleibt, weißt du, das bleibt dieses Elseworld-Ding. Genauso wie er gesagt hat, Joker Folie à deux von Todd Phillips kriegt grünes Licht.
Ja.
So, ja. Na gut.
Okay, jetzt überlege ich gerade, wenn ihr da natürlich nicht verpassen wollt, wie wir über das Finale von Agatha kurz reden und noch sehr lange über das Ende von Pinguin, dann schaltet uns in ein paar Wochen wieder ein, wenn das alles versendet wurde. Und wenn ihr bis jetzt noch nicht reingeguckt habt, dann schaut gerne mal rein, vor allem in Pinguin, aber vielleicht auch in Agatha. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr uns natürlich abonnieren. Und ich habe gehört, während wir kein anderes Schlusswort vorbereitet haben, versuchen wir es nochmal mit dem richtigen Agatha All Along. Aber warte mal, eine Sache habe ich vergessen, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Ich fand Down, Down, Down the Road fand ich ziemlich cool, du nicht.
Das hast du am Anfang schon gesagt.
Habe ich echt gesagt?
Yes,
ich mag den neuen Song sehr. Finde ich echt gut. Das ist ein richtiger Ohrwurm. Ich hab mich erwischt, dass ich ein paar Tage noch im Ohr hatte. Und das ist die große Stärke von Jack Schaefer, wenn sie eine MCU-Serie macht. Sie bringt ja immer ein Lied rein, das eng bleibt. Ich finde das auch toll. Passt perfekt zu Spooky Season wieder. Egal. Ich habe überlegt, wir könnten den richtigen Song performen, Eve. Kannst du das? Willst du das?
Ich bin eigentlich schon so durch, weil ich Hunger habe und übermüdet bin.
Ich weiß, ich bin auch durch. Wir haben jetzt auch viel lange, Mitte Vorgespräch haben wir über 2 Stunden aufgenommen.
Aber es war ein schöner Podcast. Es war ein wilder, herrlicher. ich mag die.
Aber die Frage ist doch eigentlich, Eve, who's been messing up everything?
Been Agatha. Oh.
Who's been pulling every evil string?
It's been Agatha
all along.